Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 96. Episode mit Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Und mir, Jan. Und ich mache jetzt hier noch ganz passend zur Jahreszeit ein Räucherkerzchen an. Das hatten wir gerade in der Vorbesprechung auch schon. Ich habe dich kaum noch gesehen vor mir auf dem Bildschirm, weil es so schön geräuchert hat in meiner kleinen, aber feinen Kellerecke hier in.
Im Keller hängt auch hoffentlich kein Rauchmelder.
Doch, aber die Tür ist zu und ich glaube, das verteilt sich bis dahin. Das sind doch ein paar Meter. Aber die Tür ist ja ohnehin zu. Aber jetzt ist es wieder nicht angegangen. Fabian, letzter gemeinsamer Podcast dieses Jahr. Nächste Woche wirst du dich nämlich mit Max zusammensetzen und ihr redet über das Spielejahr, eure High- und Lowlights, die großen Meta-Entwicklungen und auf was ihr euch im nächsten Jahr freut. Und wir reden
Bis.
heute. Yes.
Ja, das ist ja sogar schon passiert, ne?
Ich sehe, hier liegen Aufnahmen in der Cloud. Die müssen nur noch gebastelt werden. Genau, also nächste Woche gibt es den großen Gaming-Jahresrückblick mit dir und Max. Und wir machen
Na, dann
heute
ist vielleicht mal
ein.
nicht groß, aber es ist auf jeden Fall ein
Boah, jetzt ist,
Gaming-Jahresrückblick.
siehst du die Rauchschwaden?
Ja, ich sehe
Ja,
sie. Sie
vielleicht.
vernebeln dein Gesicht.
Ich habe das Gefühl, man könnte sie sogar auf der Aufnahme hören.
Und die Kamera oder dein Stream, also die Bitrate ist auch absolut am Verrecken, wenn der Rauch da kommt und es mehr Bewegung gibt als üblich.
Ja, Rauch ist immer ein Problem, ne? Auch in PC-Spielen. Wir reden heute hardwaretechnisch, globalgalaktisch auch nochmal über die Themen, die für uns hängen geblieben sind im Jahr 2024. Geben einen kleinen Ausblick auf das, den Irrsinn, das Chaos in der ersten Woche, zweiten
Oh
Woche,
ja.
der ersten ganzen Woche im neuen Jahr. Da findet ja die CES statt und ich habe sie hier vor mir liegen, Fabian, die Specs der neuen Nvidia GeForce RTX 5000 Serie
Ach,
in.
gib's zu, du hast schon die GPU vor dir liegen. Komm.
Nein, habe ich nicht. Und die Specs habe ich ja auch nur in Form der aktuellen Gerüchtelage vor mir liegen. Aber ja, seien wir mal ehrlich, da wird sich nicht mehr viel dran ändern.
Nö,
Im
nö.
Endeffekt bleibt, wenn Nvidia den Hand auf dem Treiber hat, dann nur noch die Frage, wie schnell sind die Karten und was gibt es als neue Zusatzfeatures? Stichwort DLSS. Vielleicht Texture Compression, weiß der Geier was, DLSS 4. Ja, das war jetzt ja wieder die Hoffnung. Aber da kommen wir im Anschluss dazu und dann geht es noch zur Sonntagsfrage. Die habe ich dieses Wochenende gemacht. Ich war mal wieder Sonntagvormittag joggen. Du hattest vorletzte Woche ja eine Frage, da ging es auch um den Gaming-PC, den Do-it-yourself-Gaming-PC und den Marken da drin, wo man wieder gesehen hat, unsere aktive Community hat einfach Do-it-yourself-Gaming-PCs. Ja,
Oder
in.
Gaming Works, Do-it-yourself Workstations, die ich lernen muss, ne?
Und da gab es ja eine Sonntagsfrage dazu, dann ganz konkret. Was freut euch daran, am PC zu basteln? Was ärgert euch daran? Und die Frage nach Missgeschicken. Und ich bin wirklich alle Seiten durchgegangen und habe mir ja so ein bisschen was aufgeschrieben, was häufig vorgekommen ist. Und einige Themen sind älter als du. Na, knapp, Fabian. Nee, doch, sind älter als
Das
du.
glaube ich bestimmt.
Und wir können ja auch noch mal in unsere eigene Fails-Historie zurückblicken. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber noch eine Service-Mitteilung, ein Public Service Announcement, zwei Public Service Announcements. Das erste betrifft unser diesjähriges Nikolaus-Rätsel. Wir nehmen auf am 18. Dezember, kurz vor Mittag. Und der Podcast erscheint auch noch heute am 18.12. Und wenn ihr heute diesen Podcast hört, am 18.12. und noch nicht am Nikolaus-Rätsel teilgenommen habt, dann habt ihr auch nur noch heute Zeit. Solltet ihr erst am 19.12. zuhören und noch nicht teilgenommen haben, dann habt ihr es leider verpasst. Also.
Also bitte teilnehmen, denn die Chancen auf einen High-End-Gaming-PC im Nikolaus-Rätsel, die standen nie besser als dieses Jahr.
Ja, es gibt
Aus
nämlich
verschiedensten Gründen.
zwei High-End-Gaming-PCs zu gewinnen.
Ja.
Und ja, allem Anschein nach waren die Fragen, obwohl wir beide uns eigentlich einig sind, dass sie einfacher gewesen sind. Das habe ich ja auch schon im Thread dazu gepostet. Ein oder zwei Fragen. Ja, da hat man dann manchmal anscheinend dann doch zu sehr die Scheuklappen auf. Und viele finden sie einfach, aber eine ganze Reihe an Teilnehmern dann eben auch nicht. Also Public Service Announcement Nummer 1. Noch bis heute Abend, 18.12. Mitternacht ist die Teilnahme am Nikolaus-Rätsel möglich. Und zweites Public Service Announcement. Wer Seit wann ging sie in den Verkauf, Fabian? Mittwoch schon vor dem Intel Arc B580 Launch oder am Donnerstag? Ich glaube sogar noch bevor das NDA auf die 580 am.
Echt? Ja, so, ja, aber inoffiziell bei Mindfactory, oder
Ja,
nicht?
man konnte ja seit letzter Woche die B570, die ja eigentlich erst am 16. Januar erscheinen soll, bei Mindfactory kaufen. Ich hatte ja auch in den Kommentaren kundgetan, dass wir das getan haben. Heute Morgen ging es retour. Ich hatte ja ohnehin angekündigt, dass wir dazu wahrscheinlich nicht mehr kommen werden jetzt vor den Feiertagen. Die Sache hat sich aber auch erledigt, weil Intel hat in der Tat die Hausaufgaben gemacht. Erstens haben sie eigentlich allen Partnern verboten, diese Grafikkarte vor dem 16.01. zu verkaufen, was offensichtlich in dem Fall nicht funktioniert hat. Aber zweitens unterstützt der aktuelle ARC-Treiber diese Grafikkarte auch nicht. Das heißt, wer diese Grafikkarte gekauft hat und sie nicht jetzt die nächsten 4 Wochen nur ausstellen oder auf dem Windows-Desktop nutzen möchte. Mittlerweile, Fabian, kann man ja auch unbekannte Grafikkarten, die keinen Treiber haben, in Full HD und, glaube ich, sogar darüber hinaus in Windows nutzen. Das ging ja früher nicht. Also wer mehr machen möchte mit der Arc B570, der ja, schickt sie vielleicht zurück oder ist sich dessen bewusst, dass er es bis irgendwann im Januar nicht tun können wird. So, Fabian, das Jahr
Also ein
2024.
Backstein direkt aus den Mindfactory-Hallen.
Ja, ich denke, am Ende war es ein Versehen. Ja, und dass Intel offensichtlich alles schon fertig hat und mit den Partnern durchgesprochen und die auch schon fertig sind, aber man die kleinere Karte, mit denen man halt weniger Marge macht, dann letztendlich nicht sofort parallel verkaufen will, dann auch dazu geführt hat natürlich, dass sie dann trotzdem schon im Umlauf ist. Ja gut, das ist dann auch natürlich in gewisser Weise Intel anzukreiden, aber letztendlich haben sie das ja klar kommuniziert und
Es ist ja auch bei keinem Hersteller anders. Ne? Also
ja.
man startet ja immer mit dem dickeren Produkt. Was dann natürlich die Sorge aufkommen lässt, dass die B580 schon das dickste Arc Battlematch-Produkt ist, aber das ist eine andere Geschichte.
Wir kommen ja noch zur CES und vielleicht gibt es da schon das zweitdickste. Gucken wir erst mal aufs Jahr 2024. Was ist da hängen geblieben, Fabian? An was denkst du sofort, ohne irgendwelche Listen dir anzugucken? Zugriffe, Podcast-Titel.
Na, wir hatten ja, du hast ja gerade schon die CES erwähnt. Letztes Jahr war die CES ja auch für, wie das eigentlich immer so ist, ein großes Event voller neuer Technik und vor allem auch voller neuer Grafikkarten. Wir hatten die Super,
Ja,
was
also
heißt
neu ins.
Generation, die Super Ableger, also 4080 Super, die ja im Grunde genommen nur eine Preissenkung war, die man nicht auf dem gleichen Namen haben wollte. Aber vor allem auch die 4070 Super. Und ganz wichtig, die 4070 Ti Super, weil die 16 Gigabit bekommen hat in diesem Preisbereich, in diesem Leistungsbereich, die dringend nötig waren. AMD hat darauf ein bisschen verhalten mit Preissenkungen reagiert. Es gab eine 7600 XT, die im Grunde genommen eine 7600 mit mehr VRAM war, was in dem Preisbereich wiederum auch deutlich und dringend nötig war. Worauf Nvidia nie reagiert hat, weil man das nie musste, weil sich die 4060 trotzdem besser verkauft. Und was sonst im Rest des Jahres so passiert ist, ich meine,
Hast du vergessen?
wir hatten natürlich die ganzen neuen Prozessoren in den Herbst rein und dazwischen, ja, hat jeder aus jeder Ecke irgendwie AI geschrien und Microsoft hat sich selbst den Launch der Copilot-PCs massiv
Der
sabotiert.
Copilot Plus PCs,
Du hast
würdest
recht,
du
die
sagen?
Copilot Plus PCs, ja.
Ja.
Es war ein Jahr voller AI. Ich befürchte, es wird nächstes Jahr auch wieder ein Jahr voller AI.
Ja, und es war vor allen Dingen auch für viele Endanwender weiterhin ein Jahr voller AI. Nvidia würde jetzt so wieder sagen, wir haben doch AI schon seit Turing mit DLSS, da haben sie auch recht, aber ich sage jetzt mal abseits der seitdem bekannten.
Premium-AI-PC.
Genau, also der AI-PC, der ja jetzt so proklamiert wurde, ist halt bei vielen Kunden einfach noch nicht angekommen. Sei es, weil die Copilot Plus Features, wir haben so oft darüber gesprochen und ich nehme jetzt nochmal Recall gibt es ja weiterhin nicht und wird vielleicht auch gerade in Deutschland sehr kritisch beäugt. Aber zum Beispiel dieser Bing Image, nee, der Co-Creator in Paint, nicht Bing, genau, das ist ja das Cloud Azure Ding. Ja, weil das ist einfach ein nettes Gimmick, aber wer kauft deswegen einen Rechner, um dann plötzlich wieder Paint zu benutzen? Eine App, die doch zwischenzeitlich schon gar nicht mehr Default installiert gewesen ist bei Windows? Gab es nicht mal diese Zeit, wo Paint gar nicht mehr an Bord gewesen ist?
Also
Ich
es
erinnere
gibt
mich da an
ja,
irgendwie sowas.
es gibt ja, das hat Microsoft ja inzwischen eingestellt, es gibt ja dieses Paint 3D,
Ach ja, richtig.
was so ein ja, reduziertes Paint war in der Funktionalität, aber dafür mit einem schöneren UI und halt diesen 3D-Funktionen, die niemand jemals gebraucht hat. Und das haben sie, glaube ich, wieder eingestellt. Und das war dann halt eine Zeit lang der Default. Aber das normale Paint war, soweit ich das dachte, immer installiert. Also ich habe bei meinem Windows 10 PC jetzt die Situation, wenn ich jetzt irgendwie Paint öffnen will, dann ist es wieder das ganz alte Paint und nicht mehr Paint 3D, weil Paint 3D, glaube ich, irgendwie ja, das Zeitliche gesegnet hat.
Ja, aber AI, also glaub für Endanwender, klar haben wir immer häufiger Kontakt mit AI, möglicherweise dann auch immer häufiger. Ich hatte es neulich bei einem Arzt, wo in der Regel ein AB rangegangen ist oder halt eine Person, da hatte ich jetzt plötzlich auch
Oh
einen
ja, aber die
AI-Türsteher.
Scam-Anrufe am Telefon, die sind auch immer
Ja.
häufiger AI.
Also klar setzt sich das durch, klar werden auch die riesen Rechenzentren, die da gebaut werden, schon heute in irgendeiner Art und Weise ausgelastet, genutzt. Aber das große Versprechen, die Ankündigung aller OEMs, Microsoft und so weiter, dass ich jetzt die Copilot Plus, die AI-PCs kaufe oder dann auch Nvidia mit dem Premium AI-PC, ja, auf dem ich DLSS machen kann. Und wir haben jetzt ja auch einen ganz neuen GPU-Benchmark-Parcours, erste wirklich lokal ausführbare AI-Praxisbeispiele mit Topaz AI-Video, was halt, mit dem man Videos aufhübschen kann, hochskalieren, Farbfilter anwenden, eben nicht mehr klassisch wie früher, sondern einfach intelligent oder On-One, ein Bild-Hochskalierer, den man dann eben auch lokal auf seiner GPU ausführen kann und dadurch deutlich mehr Zeit einspart. Sowas gibt es und wir haben das jetzt eben auch im Benchmark-Parcours, aber es ist halt einfach noch nicht in der breiten Masse angekommen, auch wenn es mit diesen AI-PCs suggeriert wird. Und ich glaube, da hinkt Versprechen und praxisrelevante Wirklichkeit hält, ja, klafft da weit, weit, weit auseinander. Nichtsdestoweniger haben die Firmen, die auf dieses Pferd gesetzt haben und Milliardeninvestitionen in diese Richtung tätigen oder die Hardware für diese Entwicklung bereitstellen, so viel Kohle eingefahren wie niemals zuvor. Klar, angefangen mit Nvidia, die wie viel will jetzt nicht xAI 1 Million von den Blackwell-Beschleunigern kaufen oder sind es absurde Zahlen, absurde Investitionen, weil
Absurd ist,
das.
glaube ich, das Wort zum Thema.
Ja, aber es wird, ja, jetzt da muss man nicht an irgendwelche Kampfroboter denken, die dann übers Schlachtfeld rennen, aber auch das ist leider Gottes sicherlich ein Aspekt dieser Zukunft AI.
Horizon
Ja, du
Zero Dawn wird
lächelst, aber
kommen.
ja, aber das Militär, ist es nicht so, dass da,
Natürlich,
ne?
natürlich, das wird da auch mit ganz vorne dabei sein.
Und
Ne? Hat nicht. Ach Gott, das ist so peinlich, ich will es eigentlich gar nicht erwähnen,
ja,
aber
dann
hat
lass
nicht der
es doch bitte.
NATO-Generalsekretär gesagt, dass wir irgendwie mehr AI und Quantum, also einfach nur als Buzzword hat er das rausgehauen,
Okay.
brauchen
Der
in
neue
Europa, im
schon.
Militär.
Ja.
Also,
Gut, und
vielleicht
was
kriegen
damit.
wir bald irgendwelche autonomen Kampfdrohnen mit Quantencomputern und einer AI oder so. Das ist die Zukunft ist. Wow.
Aber ich habe ja auch mit Andreas dieses Jahr wiederholt darüber gesprochen, zweimal, als du, glaube ich, im Herbsturlaub gewesen bist. Da hatten wir auch das Thema dieser absurden Gewinne, die halt auch extrem ungleich verteilt sind. Also die großen Big Tech-Unternehmen immer größer machen. Ich glaube, das ist auch bei AI neben der technischen Entwicklung im Hintergrund, sei es auf Hardware, aber insbesondere auf Software-Ebene, die Privatanwender jetzt zumindest zu Hause in ihren Geräten einfach noch nicht nutzen können. Es sei denn, sie machen lustige Bilder auf irgendwelchen Stable Diffusion Online-Plattformen, haben wir diese Business-Perspektive. Das große Geld mit AI, mit dem Angebot von Cloud-Diensten, dem Verkauf von Hardware und
Und das
dem dritten
größere Aufrüsten
Aspekt.
fossiler Energieträger.
Ja, und um da dem eigenen Versprechen an eine CO2-Neutralität in der Zukunft gerecht zu werden, das Revival der Atomkraft in den USA aktuell, wo sie nie, ja, man hat da eben sich nie von der Atomkraft verabschiedet, wie jetzt
Also
gerade in Deutschland.
das besprochene, in Aussicht gestellte und eventuell geplante Revival, also ob das jemals so kommen wird, ist bei Atomkraftplänen immer sehr
Ja, aber
fragwürdig, weil wir
ja.
wollen ja gar nicht in die Richtung gehen, eigentlich.
Ja, also trotzdem gehört es bei mir zum Thema AI, war ein
Ja.
Riesenthema. Produkttechnisch viel versprochen. Ja, die Notebooks haben jetzt die aktuellen Plattformen alle eine NPU, nutzen kann man sie quasi nicht. Und ja, GeForce und auch AMD und auch Intel-Grafikkarten können noch viel mehr, aber auch da kommt es immer drauf an, wo man ist denn abseits von AI-Image-Scaling oder KI-Zwischenbildern auch dann wirklich im Alltag aktuell als Endanwender nutzt.
Es ist halt also
Ja.
so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, weil die Rohleistung, die ist jetzt in vielen Produkten da auf technischer Seite. Es fehlt aber eben nicht nur die Software, die das Ganze dann auch irgendwo ansprechen kann und umsetzen kann, sondern es fehlt ja häufig sogar noch die konkrete Nachfrage danach. Das heißt, man schafft nicht nur das Angebot vor der Nachfrage, sondern man schafft sogar schon die Voraussetzungen für das Angebot vor der Nachfrage.
Was nicht heißt, dass das nicht alles kommen wird
Kann
und
natürlich sehr
wir in.
smart und sehr, sehr klug sein, das so aufzuziehen. Auf der anderen Seite kann es auch genauso in die Hose gehen. Es
Gutes
gibt
Stichwort.
die AI-Nachfragen definitiv, nur inwiefern das übersetzbar ist auf: Wir brauchen AI-Hardware in jedem Mikrochip, der im Jahr 2025 irgendwo das Band verlassen wird. Mal schauen.
Wo wir nochmal beim Copilot Plus PC sind, der im Gegensatz zum Copilot PC nicht nur die Cloud AI App hat, sondern diese ausgewählten, teilweise noch gar nicht fertigen Zusatzfunktionen. Und der ist in meinen Augen dieses Jahr gescheitert. Wir haben noch eine Woche bis zum Fest. Ich war jetzt die Tage auch in Berlin immer mal innenstadtnah unterwegs und ich habe nirgendwo Copilot Plus PC Bushaltestellen Werbeanzeigen gesehen. Es ist ja, das Ansinnen, da irgendwas auf den Markt zu bringen und dann auch sich noch Qualcomm auszusuchen, vielleicht gar nicht nur deswegen, sondern weil man einfach Intel und AMD mal zeigen wollte, dass man nicht auf Gedeih und Verderben bis in alle Ewigkeit mit x86 auf sie angewiesen sein wird.
Also ich glaube schon, dass da irgendein Microsoft-Manager dachte, boah, wir können unseren Apple-Silicon-Moment haben damit. Und nein. Aber die 50% Marktanteil von Qualcomm
Ja,
sind ja auch.
trotzdem, ja, sie halten ja dran fest und ich glaube auch, dass da was gehen wird, denn letztendlich hat ja Qualcomm bewiesen, dass auch wenn dann auf so einen Tech-Enthusiasten, Community, Foren, News-Seiten wie Computerbase, und die ja auch weltweit als, ja, die gibt es ja auch weltweit und auch die haben ja am stärksten über diese Copilot Plus Qualcomm Snapdragon X-PCs berichtet. Wenn dann natürlich immer die Edge Cases kommen oder nicht Edge Cases, aber halt Themen, die andere Menschen eben nicht erleben, wenn sie wie ich hatte da neulich ja auch noch mal einen Artikel rausgebracht zu einem Snapdragon X Notebook von HP, mit dem ich ja auf Reisen unterwegs gewesen bin. Und wenn man dann meinen normalen Arbeitsalltag hier, auch mit dir oder ohne dir Revue passieren lässt, dann gab es da halt einfach keine Einschränkungen in dem, was ich tun wollte, also weder bei der Leistung, die
Du
ja auch
kannst
hoch
Browser
ist.
öffnen.
Ja, und dann du lächelst jetzt schon wieder, ja, und aber ich glaube, da brauchst du einfach auch einen gesellschaftlichen, was heißt, ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass das eben auch funktioniert. Und wenn das da ist, es hätte auch ja vor 15 Jahren keiner gedacht, dass sich so viele Menschen einen Mac kaufen, weil die Vorbehalte gegenüber macOS und Inkompatibilitäten und kein Gaming und so weiter und so fort waren immer so groß und inzwischen empfiehlt man das doch
Die gibt
auch.
es immer noch.
Ja, die gibt es noch, aber es
Aber
kaufen sich halt. Ich meine, meine Eltern haben Mac, ja, weil es für mich dann remote die einfachere Lösung gewesen ist, zu sagen, hier dann.
das fühle ich.
So. Copilot Plus PCs, okay, großes Thema, AI, großes Thema.
Ja, jetzt haben wir das
Qualcomm?
Thema auch schon wieder direkt zu Beginn des Podcasts gemacht. Das heißt, wir können uns eigentlich relativ sicher sein, dass wir jetzt nur noch in sehr kleiner Runde
Nein.
hier sitzen.
Wir verraten ja am Ende noch alle sechs Antworten auf diese. Nein, machen
Ach
wir nicht.
so,
Oder
ach
vielleicht
so.
doch, ich weiß es nicht. Oder gibt es
Vielleicht
heute
für die
die
Frage
richtige,
3.
ja, vielleicht gibt es heute die richtige Antwort auf die sechste Frage, weil letzte Woche gab es ja nur die Fake-Antwort. Aber wer jetzt schon abgeschickt hat, der hat natürlich, der ist, warum?
Der hat
Ja.
natürlich Pech gehabt.
So, zurück zu Qualcomm. Ja,
Och
50%
nee.
Markt. Doch, ganz kurz noch, weil die Entwicklung, die damit einhergegangen ist, weil auch AMD und Intel gesehen haben, was da kommt. Und auch immer wieder zu Apple schielend mit deren ARM Silicon oder Apple Silicon mit ARM Architektur haben sich dieses Jahr ja auch ganz schön gestreckt. Also, wenn wir mal gucken, Ryzen AI 300, aka Strix Point und Intel Lunar Lake, AK Core Ultra 200V, du fängst schon wieder an zu gähnen. Ich werde die beiden Brandings auch nicht nochmal verwenden. Die Geräte und die mit den Qualcomm-Chips haben für Akkulaufzeiten gesorgt, die wir uns auch vor ein paar Jahren noch nicht hätten träumen lassen können in
Ja, muss man fairerweise
Windows-PCs.
auch sagen.
Und das ist für mich auch eine wirklich krasse Entwicklung jetzt, ja, auch schon der letzten Jahre gewesen, auch Meteor Lake und auch schon davor, ach, wie hießen die alle, das Hawk Point und Phoenix. Insbesondere AMD hat da wirklich große Sprünge gemacht, dann zuletzt gegenüber den ersten Generationen mobiler Ryzen. Aber was du für Akkulaufzeiten jetzt hast, wenn du dir so ein aktuelles, wenn du in der Lage bist, dir irgendwo so ein Notebook zu kaufen, weil gerade die mit AMD und auch Intel Lunar Lake sind ja weiter nicht unbedingt breit verfügbar, dann hast du ja im normalen Arbeiten bei nicht voller Display-Helligkeit im Browser und mit ein bisschen was nebenher, da musst du schon viel verkehrt machen, um nicht deutlich über 10 Stunden Laufzeit zu kommen. Und das finde ich
Ist das
schon.
auf, oder bist du auf MacBook-Niveau? Gut, mit
Ja.
M4 hat Apple da auch noch mal überall 2 Stunden mehr rausgekitzelt, aber es ist im Endeffekt, denke ich, alles ein vergleichbares Niveau dann in dem Umfeld.
Also das ist schon
Beinahe.
ein Riesentrend jetzt, dieses oder eine Entwicklung gewesen. Klar, liebe Zuhörer, und auch wir können natürlich einwerfen, das gibt es nicht für umme, denn die Geräte sind alle dann doch überwiegend hochpreisig, auch wenn jetzt Qualcomm mit den kleineren Snapdragon X Plus, da gibt es ja inzwischen Geräte mit 700 € glaube ich, Einstiegspreis. Die haben dann halt auch ein bisschen
Sind das
herum.
Copilot Plus PCs?
Ja,
Na, da hatten wir doch
die
so, wir hatten noch
NPU
mal die
ist groß genug.
Sonntagsfrage, wird es den Copilot Plus PC bis Jahresende für unter 1.000 € geben? Dann
Ja,
wäre das ja in Erfüllung
check.
gegangen. Da haben nämlich die
Das.
wenigsten für gestimmt, aber ich
Ja.
schon und ich glaube du auch, ne?
Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
Doch, ich glaube schon. Wir
Bleiben wir mal bei
klopfen uns jetzt einfach
AMD.
mal gegenseitig auf die Schultern.
Fabian, AMD. Großer, großer Launch. Früher als erwartet. Vor den Sommerferien. Dann am Ende aber doch wieder noch eine Woche oder zwei verschoben. Riesenchaos. Volker, gefühlt 2 Monate nur am Nachbenchen von irgendwelchen Prozessoren, weil sich tausend Sachen geändert hatten. Dann alles nochmal machen. Ryzen 9000, irgendwie dann aber auch erstmal eine Enttäuschung, weil ja, Gamer warten ja ohnehin nur noch auf die X3D-CPUs.
Ja, aber auch abgesehen davon war der Leistungssprung halt zumindest zu Beginn dann in den ersten Tests nicht so hoch. Dann hast du es schon gesagt, da kam dann nochmal hintenrum ein bisschen mehr Leistung um die Ecke, auch weil Microsoft mal irgendwie Windows entrümpelt hat oder was auch
Ja.
immer.
Wo Volker dann
Und
nochmal alles neu gemacht hat, richtig. Aber es hat sich in dem
ja.
Fall wenigstens gelohnt, ja.
Ja.
Und richtig aus den Taschen gekommen ist, oder aus den Startblöcken gekommen ist Ryzen 9000 da aber nicht. Wir hatten ja irgendwann mal 1 oder 2 Monate danach gesprochen oder uns angeguckt. Bei Mindfactory waren die damals bei kombiniert 1000 CPUs, die 4 Ryzen 9000, was natürlich ein ziemlich erschreckendes Resultat gewesen ist.
Ja, man muss natürlich auch wieder fairerweise sagen, gerade in dem doch eher hochpreisigen, und das war ja diese neue Architektur zu Beginn mit den nur hochpreisigen CPUs durchaus, gerade in diesem hochpreisigen Segment, das habe ich glaube ich dreimal hochpreisig in einem Satz gesagt, das war
Ja.
jetzt das vierte Mal, ist es natürlich so, dass da vor allem enthusiastische Selbstbauer angesprochen werden und enthusiastische Selbstbauer.
Haben wir.
Warum machen die das denn, wenn sie damit zocken wollen? Also der Markt für so Retail-CPUs jenseits der paar hundert Euro besteht überwiegend aus Gamern, aus PC-Spielern. Und du hast es eben schon gesagt, die wissen ja inzwischen, dass der X3D wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Und das war es ja dieses Jahr dann auch wieder.
Ja, dann bleiben wir doch gleich bei dem. Also Ryzen 9000 in den Markt gestolpert. Zitat Volker war damals auch der schlimmste Prozessor-Launch seit gut Jahren. Es hat wirklich.
Seit Zen 1.
Ja, RAM-OC hat nicht funktioniert. Oder teilweise haben auch normale RAM-Riege. Es war wirklich eine Katastrophe. Das wurde dann ja noch vor dem Launch gab es dann AGESA-Updates. Die haben dann das Gröbste ausgebügelt. Aber wir hatten dann ja zum Start der 800er-Chipsätze, was ja auch wieder so ein ganz komisches Ding war. Die waren ewig und 3 Tage geleakt. Dann kamen sie aber nicht mit Ryzen 9000, wo man schon sagt, ist ja eigentlich ganz cool. Es sind ja eh nur namentliche Refreshs, die eigentlich die alten Plattformen darstellen. Ja, es sind halt neue Mainboards damit möglich. Die wurden auch aufgewertet. Es musste immer USB 4.0 drauf sein. Aber im Endeffekt ist der Chipsatz der gleiche geblieben und die Features mehr oder weniger auch, außer USB 4. Also schön, dass das AMD nicht gekoppelt hat. Ist doch toll, dass sie sagen, dass es auch auf den alten Platinen läuft. Und es gibt ja auch gar keine neuen. dann hat man gesagt, die kommen bestimmt mit den X3D-CPUs. Dann kamen die irgendwie aber einfach Ende September. Da hatte sich Volker dann ja die Plattform nochmal angeguckt und das war wirklich, ja, so wie es hätte von Anfang an sein müssen. Wobei man da auch sagen muss, das war dann ja auch der Stand auf den 600er-Chipsätzen. Auch die waren dann ja nicht Anfang August, sondern Ende September so weit, dass man sagen konnte, okay, jetzt kannst du deinen Ryzen 9000 da reinsetzen, RAM-Modul reinstecken, auch Expo anmachen. Und es läuft halt. Die hatten dann ja noch diese Kern-zu-Kern-Latenzen oder Chiplet-to-Chiplet-Latenzen gefixt, die ja abnormal hoch gewesen sind zum Start der Dual-Core Ryzen 9 am Anfang. Und ja, dann war es soweit. Aber sie kamen dann halt auch noch wiederum vor den X3D-CPUs, was ja im Endeffekt dann eine gewesen ist, nämlich der 9800X3D. Und ja, Fabian, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ist ein Top-Produkt, hat dann irgendwie auch den Knoten platzen lassen oder endlich mal eine Neuvorstellung gebracht, weil bis dato, was gab's? Die Ryzen 9000 und davor den KS, den haben wir ja noch ganz vergessen. Und wir müssen auch gleich nochmal über Intel Core und Intel Core Ultra reden, aber ja, und ich kann dann nicht zu viel verraten oder verrate nicht zu viel, dass man sagen muss, mit Abstand, mit weitem Abstand ist der Test zum Ryzen 7 9800X3D der Artikel des Jahres gewesen. Also,
ja, das.
Das Ding
hat mich auch nicht
zog.
Also haut mich nicht vom Stuhl, das jetzt zu hören.
Ja. Ja, vor der, und jetzt können wir daher, weil wir hatten das Thema schon, Platz 2 dieses Jahr in Sachen Zugriffen auf unsere Tests und Berichte ist die RTX 4070 Ti Super mit den 16 GB, okay, die damit etwas gebracht hat, was in diesem Preissegment vorher der allergrößte Kritikpunkt gewesen ist. Und ja, ich nehme diese Aufnahme ja auch gerade auf dieser GPU hier auf, ja.
Aber immer noch nicht auf dem 9800X3D, der hinter dir
steht. Nein, weil da muss ich Windows neu machen. Aber ich werde die Feiertage oder die Zeit nach den Feiertagen dann endlich mal dafür nutzen. Und ja, du siehst ihn hier hinten stehen, immer noch eingepackt. Aber ich habe vorhin auch erst wieder einen Nutzer darauf hingewiesen im Forum, der gesagt hat, also beim DIY-PC bauen ist doch Windows-Installation ist doch für mich irgendwie das kleinste Problem. Ich mache mir einfach ein Image oder nehme die alte Platte und setze sie in den neuen PC ein und dann, ja, geht mittlerweile. Windows sagt, ich muss Geräte vorbereiten und in der Regel kommt man dann ohne Bluescreen drumherum. Aber es geht halt eigentlich nicht so richtig, weil wir wissen es ja aus der eigenen Testerfahrung und es gibt ja sogar von AMD da Empfehlungen, dass man leider Gottes alles neu machen muss und gerade in Richtung Chipsatztreiber. Aber wir schweifen ab und greifen zu weit vor. AMD, ja, 9800X3D, weiterhin gefühlt exklusiv nur bei Mindfactory verfügbar.
Auch ist wenn ja auch wieder teurer geworden da, ne? Also es ist ja dann jetzt bald offiziell quasi eine 600-Euro-CPU, oder nicht?
Ja, 40 fehlen noch, aber wir sind schon 20, also sie robben sich ran, ne? UVP ist 549, dann war es irgendwann 559 und jetzt sind es 569. Also und weiterhin
30 Euro.
Diese, richtig, danke, dass du mich hier in aller Öffentlichkeit korrigierst. Ja, dann lernt man mehr aus diesen Fehlern. Nein, ist natürlich völlig richtig, 30 Euro. Und immer noch dieses absurde Gebaren, voraussichtlich lieferbar Ende Dezember. Es schreiben auch weiterhin bei uns Nutzer im Forum, dass sie die CPU gestern, vorgestern, vor einer Woche bestellt und geliefert bekommen haben. Und es gibt keine Verkaufszahlen, damit kein anderer Händler sieht, wie viel Ware da über Mindfactory exklusiv abgesetzt wird.
Ja, wahrscheinlich 90% des deutschen Marktes, wahrscheinlich sogar 95%.
Wenn es reicht. So. Noch was zu AMD? Grafikkarten?
Ja, ja, wir hatten halt Anfang des Jahres, ich habe sie schon angesprochen, die 7600 XT, die im Endeffekt eine 7600 UC mit verdoppeltem Speicher war, was auch wirklich willkommen war in der Preisklasse, was auch in dieser Preisklasse bis dato, denke ich, ja, die Empfehlung ist, denn 4060 8 GB oder 4060 Ti 8 GB sind halt leider Gottes End of Life gewesen, als sie erschienen sind. Aber dann hatten wir ja noch überlegt damals, wir waren uns relativ sicher, da kommt jetzt bestimmt auch noch irgendwie eine Karte, um die Lücke zu schließen zu 7700 XT, vielleicht eine 7700 mit 12 GB oder so, die der 4060 Ti 8 GB so richtig zeigt, wo der Hammer hängt, aber die kam nie.
Ja, und was jetzt auch nicht kam, ist, auch wenn es CTO Mark Papermaster in Aussicht gestellt hatte, All in AI bei Gaming-Upscaling-Technologien. Wobei, stimmt, vielleicht hat er ja wirklich PSSR, die PlayStation-Technologie, genau, gemeint. Aber da hat sich eben dieses Jahr dann auch relativ wenig getan. Ja, AMD hat FSR 3 mit FSR Frame Generation häufiger besser zum Laufen hinbekommen. Es gab aber auch jetzt in den Techniktests von Wolfgang immer noch mal den einen oder anderen Titel, wo die Frametimes wieder völlig im Eimer gewesen sind, wie es ganz am Anfang gewesen ist. Und Bildqualität, ja, hat sich da eben auch nichts großartig
Also
getan.
jetzt bist du aber ganz, jetzt bist du ganz schnell, ohne es konkret auszusprechen, von Frame Generation zu Super
Zu
Resolution gegangen.
Upscaling, genau, zu Super Resolution. Also da hat sich dieses Jahr bei AMD letztendlich, bei Frame Generation gab es, sage ich mal, einen positiven Trend, dass die Technologie einsetzbar war in vielen Spielen, wo sie angeboten wurde. Vor- und Nachteile jetzt bekannt, aber es gab zumindest keine technischen Probleme. Und bei Super Resolution, also dem Upscaling, dem klassischen FSR, da hat sich wenig getan.
Zu wenig. Also man muss es halt ganz ehrlich sagen. Vor allem ist es ja nicht nur so, dass wir nach wie vor das Problem haben, dass DLSS eigentlich immer die bessere Bildqualität hat. AMD kann sich ja quasi um jedes Spiel froh sein, wo es einen Gleichstand gibt. Und damit Nvidia-Grafikkarten halt de facto, wenn man gleiche Bildqualität als Maßstab nimmt, immer deutlich stärker sind, weil sie halt einfach diesen zusätzlichen Boost haben, den man auf AMD sich halt eben über die Qualität erkaufen muss. Haben sie ja auch noch das Problem, und das hat ja Wolfgang erst im neuen Testparcours herausgestellt, was mir auch gar nicht so
Mir
gewahr
auch nicht und ihm auch nicht, aber ja,
war,
interessant.
dass FSR an Leistung eingebüßt hat, wohl über die letzten Monate oder über die neuen Implementierungen, die letzten Titel, ich weiß es nicht. Aber der Testparcours arbeitet ja an der Hälfte der Spiele, also es gibt ja 21 Spiele übrigens, die da drin sind.
Ja. Ja.
Und in der Hälfte ungefähr, ich glaube sogar, sind es 13, ich weiß es nicht, also ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht sogar, wird ja mit Upscaling gearbeitet, Upsampling immer im Quality-Profil. Und dieses Quality-Profil, FSR-Quality, boostet inzwischen weniger die FPS, also bringt weniger mehr Performance, mehr Leistung als DLSS-Quality
Ja,
das
das war
tut.
früher mal
DLSS-Quality sieht
anders.
immer noch besser aus, also das hat sich nicht geändert, aber es war ja eigentlich immer so, dass es vom Leistungssprung her sehr vergleichbar war. Und das ist es jetzt nicht mehr offen, augenscheinlich.
Ja, also das ist der größte Grund, warum im neuen Testparcours, der dann auch Anfang des nächsten Jahres zum Einsatz kommen wird, die Radeons ein bisschen verloren haben gegenüber den GeForce im alten Testparcours. Ja, weil,
Interessanterweise muss
und
man auch
generell
wieder
liefen die.
anmerken,
Ja, ganz kurz, generell liefen die Spiele ja auch, die dieses Jahr rausgekommen sind, davon sind ja viele im neuen Testparcours gelandet, oftmals besser auf den 2 Jahre alten GeForce-Grafikkarten mit den aktuellen Treibern als auf den 2 Jahre alten Radeon-Grafikkarten mit den mit den
Was auch
aktuellen
schade ist,
Treibern.
aber es
Ja.
darf halt auch kein Argument sein, einfach keine aktuellen Spiele zu verwenden in einem
Nee, aber
Grafikkartentestparcours.
oftmals ist es ja gerade anders gewesen, dass dann eine Generation von AMD 2 Jahre nach dem Launch besser läuft, weil AMD
Das
es
stimmt.
geschafft hat, über den Treiber mehr rauszuholen, was zum Anfang nicht sichtbar gewesen ist. Und das ist diesmal nicht der Fall. Ja, vielleicht arbeiten sie an den Super-Duper-Treibern für RDNA 4, aber das wissen wir erst, wenn wir dazu Genaueres in Erfahrung gebracht haben.
Man muss auf der anderen Seite anmerken, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein super großer, ja, Sieg für AMD ist, den AMD selbst zu verantworten hat, aber wenn wir das, wenn wir in die Raytracing-Leistungs-Benchmark-Ratings gehen,
You name it.
dann verliert AMD da jetzt aktuell weniger als im Testparcours von als im Testparcours von vor einem Jahr.
Klingt gut.
Ja,
Und
weil
richtig.
wir ganz viele Spiele haben in diesem Testparcours, die auf der Unreal Engine basieren, weil dieser Testparcours die gegenwärtige Spielelandschaft widerspiegeln soll. Und da ist das halt einfach so. Und auch wenn man sich anschaut, was da nächstes Jahr vorsteht, ist das einfach extrem viel Unreal Engine. Vielleicht mehr als einem lieben
Ja,
sein
selbst in
mag, aber.
Titeln wie The Witcher nennen wir es 4, was dann eben keine eigene Engine mehr benutzt, sondern die Unreal Engine
Ja,
5.
also man mag
Ganz
es schade
prominent.
finden, dass da die
Ja.
Vielfalt ein wenig leidet, aber es ist halt die Realität und es wäre irreführend, wenn sich der Testparcours mit seinem Ranking nicht in dieser Realität irgendwo widerspiegeln würde. Und bei diesen Unreal Engine Spielen ist es ja so, dass sie, also mit der 5er, die können ja Lumen nutzen, also das Software Raytracing. Und Software Raytracing kostet auf AMD und auf GeForce und auf Radeon Grafikkarten ungefähr gleich viel Leistung. Wohingegen bei Hardware-Raytracing ja die GeForce immer im Vorteil waren, weil sie die besseren RT-Cores haben, die besseren Raytracing-Einheiten.
Ja.
Und dieser Vorteil, der ist über das Jahr nicht verloren gegangen, aber er wurde ein Stück weit abgeschwächt dadurch, dass halt immer mehr Spiele mit nur Software-Raytracing auf den Markt
Ja,
kamen.
zeigt halt auch wieder, dass so ein Testparcours mit 21 Spielen in inzwischen vier Auflösungen, auch wenn Full HD ein bisschen zurückgefahren wurde, mit AI-Benchmarks. Also eine Grafikkarte, ich habe selber gar nicht nachgezählt, aber irgendeiner im Forum hat es gestern gemacht, braucht 63 Benchmarks, um im Parcours zu sein. Also 63 händische Durchläufe inklusive Auflösungswechsel zwischendurch, inklusive Einbau der Grafikkarte, Protokollieren der Ergebnisse oder na, protokollieren tut es Capframe X, aber man muss es im Endeffekt ja auswerten, auf Fehler prüfen und so weiter und so fort. Er kann halt einfach nicht alles abbilden. Das muss einem dann eben auch bewusst sein. Das ist auch unserer Community bewusst. Wem es nicht bewusst ist, dem ist es aber auch auf anderen Seiten nicht bewusst, was er sich da anguckt. Da kann man dann immer probieren mit möglichst transparenter Kommunikation direkt im Umfeld der Ergebnisse klarzustellen, was man gemacht hat und was nicht. Und dann ist es demjenigen, der es liest, halt überlassen, ob er das einordnen kann oder nicht. Niemand testet alles. Und dann muss einem eben auch bewusst sein, dass Radeons jetzt nicht nur, weil sie bei uns jetzt ein bisschen besser abschneiden als vor einem Jahr, plötzlich in den Titeln, die wir vor einem Jahr getestet haben, jetzt auch besser dastehen würden. Das würden sie halt nicht. Aber wir gehen halt mit der Zeit. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die grundsätzlich jetzt viele Radeon-Inhaber die letzten 12 Monate, vielleicht auch schon 24 Monate gefreut hat, dass es halt diese Unreal Engine 5-Spiele gibt, teilweise das ist wirklich ein drastisches optisches Upgrade mit Lumen Software-Raytracing bieten.
Na, auf der anderen Seite ist die Unreal Engine 5 halt auch eine Engine, die
Ja,
ja
die
konsequent
verflucht
Upsampling
wird.
voraussetzt.
Ja, klar. Also die
Und
Grundlast ist halt einfach absurd, dieser Engine. Ja, also.
dieser hohen Grundlast kann man mit einer GeForce halt wieder besser gegenüberstehen, weil zum einen GeForce-Grafikkarten in der Unreal Engine 5 meistens ohnehin einen Tick besser performen und zum anderen,
Aber
weil
das ist
man
ja
mit.
gar nicht der Fall. Das hatte ich mir jetzt ja auch noch mal bei Arc angeguckt, weil Arc ist ja da gerade, das war ja die große Erkenntnis vom Wochenende, da hatte ich ja noch mal so einen extra Artikel zu gemacht. Arc Battle Mage ist ja nicht nur schwächer in Unreal Engine Titeln als in den anderen Titeln im Parcours gegenüber Radeon und GeForce, sondern ist ja interessanterweise, obwohl die Sprünge ja gegenüber Alchemist wirklich absurd groß sind, sind sie in Unreal Engine 5 Spielen ein Stück kleiner. Und bei GeForce und Radeon nimmt sich da eigentlich nichts. Egal, ob ich ohne Unreal Engine 5 mir den Parcours angucke oder mit. Da kann man sagen, da gibt es immer mal Ausreißer in dem einen oder anderen Titel, aber unterm
Ich dachte, es
Strich,
wären so 3% oder
nee.
so, aber dann sei das mal komplett vernachlässigbar. Aber auf jeden Fall bedingt die Unreal Engine 5 ja in der Regel Upsampling und das spielt dann natürlich wieder der GeForce in die Hände. Also das hat sich da im Grunde genommen dann halt, wenn man so will, auch wieder nichts genommen und gegeben.
Ich würde noch eine Marke, ein Unternehmen, einen Weltkonzern in die Runde schmeißen, Fabian. Wir hatten Qualcomm, wir hatten Nvidia, wir hatten AMD. Was ist denn mit Intel? Ja, schwieriges Jahr für Intel, oder? Also ich weiß nicht, ob es das schwierigste Jahr für Intel seit Jahren gewesen ist,
Ja, es muss
rückblickend.
ich nur ganz kurz zuerst an die Grafikkarten denken, aber klar, wenn man da noch an alles andere denkt, dann ist es für Intel wirklich eine Katastrophe gewesen. Ja.
Also
Also tief in der Krise.
wir hatten Ende letzten Jahres ja nochmal das Upgrade auf die 14. Gen Core, was ja wirklich nur ein ans Limit geprügeltes Taktraten-Refresh der
Das war doch der
13.
Refresh des Refreshs, oder nicht?
Ja, während wo der Alder Lake Refresh war ja aber wenigstens wirklich noch in den größeren Klassen ein performance-technisch extremer Refresh, dank extrem hoher Taktraten, die möglicherweise dazu geführt haben, dass es dann im Betrieb zu Problemen gekommen ist. Aber die 14. Gen Ende 23 war ja wirklich nur noch ein lauwarmer Aufguss des brühheißen Aufgusses. Dann kam der KS, den Intel ja sogar bemustert hat. Das war doch, ich weiß noch, wie wir uns darüber gewundert haben, weil jahrelang hat Intel den eigentlich immer erst nach Marktstart rausgeschickt. Aber dieses Jahr hatten sie einfach nichts und haben gesagt, gut, dann kriegen halt alle das Sample vom KS. Und dann kam ja nichts mehr dieses Jahr, außer dass irgendwann Lunar Lake kam. Und ja, das überzeugt, hatten wir ja schon, die Ultra-Mobile-Plattform, die aber auch wieder so ein One-Off-Produkt ist mit dem auf dem Package verlöteten Drum.
Ja, also Core Ultra für Mobile, ne?
Genau,
Core
ja.
Ultra auf dem Desktop wiederum.
Ja, genau. Das folgte dann vor 9800X 3D, den hat der AMD dann als als Torpedo nachgeschoben, um dann das Schiff zu versenken. Aber ja, Core Ultra, ja, war, ja, was haben wir geschrieben? Enttäuscht effizient. Und so war es letztendlich ja auch. Und das scheint auch wirklich verkaufstechnisch ein absolutes Desaster zu sein. Ne? Also.
Ja, ich sag's nochmal, ne? Also wer in dem Preisbereich im Desktop-PC selbst Bauer ist, der hat höchstwahrscheinlich die Ambition Gaming im Hinterkopf. Und würden wir irgendwem mit diesen Ambitionen dazu raten, sich ein Core-Ultra-System aufzubauen? Nee.
Ja, mit Gaming-Dings nicht. Ich doch, wenn du parallel sagst, ich brauche halt einfach für irgendwie, ich arbeite auch auf dem System und ich muss auch wirklich noch die CPU crunchen lassen, dann sehe ich da schon einen Case, weil gerade die Großen da extrem schnell sind. Du hast dann aber trotzdem immer noch das Manko, dass du eine Plattform wechseln musst. Definitiv auch, wenn du von Intel kommst. Und ja, Intel hat sich weiterhin nicht positioniert, ob der Sockel auch nächstes oder übernächstes Jahr noch weiterleben muss. Und das nagt dann natürlich auch an dem System. Ja. Trotzdem ist es hingestellt, und so ist es ja auch bei dem Nikolaus-PC. Die Einstiegshürden sind groß, aber wenn man sich dafür entschieden hat, so ein System anzuschaffen, hat man ja keinen leistungsschwachen oder schlechten Computer, weder im Gaming noch in Anwendungen. Aber es gibt eben Alternativen, die attraktiver sind. Insbesondere, wenn ich eben alleine diesen Schritt gehen muss, sei es, weil ich das Geld in die Hand nehme oder eben aber schon AM5 zu Hause habe oder mich entscheiden muss, auf eine neue Plattform zu wechseln und dann nehme ich dann Core Ultra mit LGA 1851 und außerdem, Fabian, Fettnäpfchen, hat sich Intel dann natürlich mit der 13. und 14. Generation Core beziehungsweise den K-CPUs und da ja allem Anschein nach wirklich den großen Core i9 hießen sie ja da noch, halt ein absolutes PR-Desaster ins Boot geholt, was sie dieses Jahr über ein halbes Jahr letztendlich beschäftigt hat und
Ja, was sie auch über ein halbes Jahr mit sich herumgeschleppt haben, wie so eine Fußfessel.
ja, und das ist jetzt sicherlich beim Neukauf, ich gehe davon aus, dass wenn du dir so ein System jetzt neu kaufst, dass sie es dann behoben haben. Hier und da hast du vielleicht einen Prozentpunkt Leistungsverlust. Dadurch, dass sie ja da wirklich enorme Fesseln dann jetzt angelegt haben oder dafür gesorgt haben, dass erstens ab Werk die Mainboards nicht mehr alle Fesseln lösen und zweitens, das hat ja leider auch nicht allein geholfen, denn das war ja nie die Ursache, auch wenn Intel am Anfang damals im, wann war es, Februar, als es aufkam, behauptet hat, ja, hier die Partner, die übertreiben doch immer und nehmen immer alle Limits raus. Im Endeffekt hat sich ja gezeigt, ja, das hat das Ding natürlich extrem gefördert, aber es war am Ende dann doch ein winziger Schaltkreis, der, wie war das, Fabian, für die CPU-Spannungs, die Spannungsversorgung der
Ich
Kerne
glaube, ja, also die zu hohen
verantwortlich ist
Taktraten
und ja.
vielleicht Auslöser, aber nicht Ursache.
Der aber letztendlich durch das, was Intel ab Werk mit der CPU vorhatte, out of spec betrieben wurde und dann halt Schaden genommen hat. Ja, und das Jahr bei Intel ist dann geendet mit der Entlassung des CEOs am 2.12. bekannt gegeben, aber schon am 31.11. war ja, 30.11. war ja der letzte Arbeitstag und das ist natürlich irgendwie am Ende.
Ich dachte, du sagst, es ist geendet mit der B580.
Nein, das stimmt. Und dann kam die B580. Fabian, ich gucke hier nochmal kurz auf die Übersicht der zugriffsstärksten Artikel des Jahres. Sie hat es noch nicht in die Top 10 geschafft. Denn lass uns mal nochmal gucken. Platz 1 der 9800 X3D, Platz 2 der Test der 4070 Ti Super. Platz 3 waren die APUs von AMD. Die kamen ja auch zur CES. Der 8700G und 8600G. Das war doch auch so ein Katastrophenstart. Erinnerst du dich? Der war doch je nach Bootzeitpunkt und Mondphase war die CPU doch immer viel zu langsam. Und das habe ich ja alles auch nochmal machen
Nee, ehrlich gesagt,
dürfen.
erinnere ich mich nicht, aber gibt es denn inzwischen irgendwie flächendeckend auch Produkte, wo man diese APUs drin erstehen kann?
Hemdsärmlich. Also ich glaube, das war dann auch bei uns in der Community eher wieder endlich mal eine APU mit mehr Leistung als der 5700G von gefühlt vor der Jahrtausendwende. Dann kommt Core Ultra 200S. Der Test ging halt auch gut rund. 4070 super, 4080 super, also die großen GPU-Neuvorstellungen von Anfang des Jahres. Dann kommt der Generationenvergleich, den wir dieses Jahr auch mal wieder hatten. 1070, 2070, 3070, 4070, die kleinen Ryzen 9000, die 7800 XT, Horizon Forbidden West, Der Techniktest,
Oh,
der erste
okay.
Spieltechniktest, der ist hochgesprungen und dann aber Intel Arc B580 Limited Edition von letzter Woche Donnerstag. Hatte wenig Zeit, Klicks zu sammeln und hat ordentlich gesammelt in der
Ja, es,
Zeit.
ich meine, die Prämisse, mit der man vielleicht auf diesen Test dann auch draufklickt, weil man sich ja hofft, man hat jetzt hier im Einsteigerbereich unter 300 € eine Grafikkarte mit endlich genug V-RAM, die Nvidia und AMD, die in dieser Preisklasse über die letzten Jahre so wenig gemacht haben, wie sie nur gerade mussten, zeigt, wie es besser geht.
Wollten. Ja, wollten und mussten.
Ja,
Ja.
also natürlich zeigt er. Kann ich verstehen, warum man sich dafür interessiert. Habe ich ja auch getan. Klingt ja auch erstmal sehr vielversprechend. In der Praxis hat es so halb geklappt, würde ich sagen. Ne?
Ja, wobei da war, wir sind ja immer offen und ehrlich, auch wir wollen ja Feedback unserer Zuhörer und wenn es konstruktiv und wohlwollend formuliert ist, dann nehme ich es immer am allerliebsten entgegen. Was ich wirklich ungern lese, ist Unterstellungen, wir wären irgendwie dumm, faul, minder. Ja, aber es gibt es ja auch. Ne? Und dann führe ich auch gern mal wieder den Arbeitsaufwand und die Entscheidungen so an und dann ist es, andere machen es ja anders. Ja, die machen es aber anders. Die machen es dann auch nicht wie wir auch noch on top. Also man muss halt wirklich immer, hier wird teilweise, gestern hat mir abends auch einer geschrieben, Jan, geh ins Bett. Ja, ist aktuell schwierig. So. Und das muss man immer so ein bisschen. Wünsche ich mir, dass sowas auch bei sowas im Hinterkopf gehalten wird. Außerdem Wolfgang mit dem neuen Testparcours, der ja Premiere gefeiert hat mit der B580. Letztendlich ja außerplanmäßig, weil ja ganz lange nicht klar war, kommt da noch was. Und jetzt ja in Gänze vorgestellt wurde, nur bezogen auf die Leistungswerte. Es wurde auch schon gefragt, oh, wo sind denn die Effizienz und Leistungsaufnahme? Ja, das ist alles noch drin, das kommt dann mit dem ersten Test im neuen Jahr. Jetzt ging es ja erstmal um die neuen Benchmarks. Auf jeden Fall hat eben in dem Fall der neue Testparcours mit sehr vielen Unreal Engine 5 Spielen dafür gesorgt, dass die Arc nicht ganz so gut abschneidet, wie sie in anderen Tests abgeschnitten hat. Und da wurde halt viel drüber diskutiert, dass die Arc halt in anderen Titeln, jetzt auch so ein Online-Multiplayer-Titeln, die einfach quasi nicht zu benchen sind, das ist ja immer auch unsere und nicht nur unsere große Herausforderung, dass sie da besser abschneidet. Ja, da haben wir jetzt ja auch nochmal drüber berichtet. Im Endeffekt muss man sich dann da eben auch nochmal an anderer Stelle ein Bild drüber machen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich diese Karte dafür nutzen kann, dass ich auch aktuelle Neuvorstellungen mal eben so spielen kann und da dann auch über die 12 GB VRAM definitiv immer einen Vorteil habe und ich schneller bin als so eine 4060, dann zeigt unser Parcours halt, nein, dem ist nicht so. Auf der anderen Seite, es ist ja keine schlechte Grafikkarte. Und ich fand die
Nee.
Fehler, Wolfgang war da ja noch ein bisschen kritischer, wir haben dann nochmal vor dem Release des Tests drüber geguckt. Ja, er hatte Absturz im Parcours, mit anderen Karten nicht. Das ist ja dann auch einfach Tatsache. Das denken wir uns ja nicht aus und keiner will Intel Arc schlecht machen. Ich freue mich auch darüber, dass es da eine dritte Brand am Markt gibt. Aber es muss man ja nicht, darf man ja nicht unerwähnt lassen.
Man muss fairerweise sagen, wenn man jetzt halt anfängt und sagt, ja, man darf die B580 nicht so testen, wie wir sie getestet haben, also nicht mit dem Maßstab, mit dem wir die ganz großen GPUs auch testen, dann muss man diese Position ja auch einer 4060 oder einer 7600 zugestehen und da
Ja.
dann sagen, hey, wir testen jetzt nur noch Spiele, für die die geringe Rohleistung oder für die die 8 GB kein Problem sind, weil die Grafikkarte einfach nicht für diesen Markt gemacht ist. Ja, also kann man drüber reden, aber es ist halt nicht so einfach, vor allem wenn man halt die Vergleichbarkeit zu anderen Grafikkarten, zu allen anderen Grafikkarten gewährleisten möchte. In einem Parcours.
Ja, und dann gibt es ja auch wieder Titel, da heißt es dann Intel Saves Gaming oder PC Gaming. Finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, ist aber dann an anderer Stelle einfach die Meinung, ist manchmal vielleicht auch der Plattform geschuldet, auf der sie eben untergebracht werden muss. Ja, so. Wir haben es halt auf Basis unseres Testparcours sind wir zu einem durchaus positiven Ergebnis, was die Entwicklung anbelangt, gekommen und haben ja auch am Ende klar gesagt, es gibt jetzt mit der B580 eine Alternative im untersten Preissegment, was aktuelle Grafikkartenarchitekturen anbelangt, aber wie die anderen Angebote der anderen zwei großen Anbieter gibt es halt Nachteile, die man potenziell zu bedenken oder in Kauf zu nehmen hat. Noch was bei Intel? Schwieriges Jahr. Klar, mit den ganzen Produktproblemen kamen ja letztendlich auch die Geldprobleme. Und die sind auch immer noch daran geknüpft, dass Intel mit CEO Pat Gelsinger über Jahre diesen Foundry, also Auftragsfertiger Push vorangetrieben hat.
Ja gut,
Und das.
das Werk in Magdeburg, das ist ja jetzt auf Eis gelegt. Das war ja auch im Endeffekt eine Entwicklung dieses Jahres, oder nicht?
Ja.
Also Intel hatte ja geplant, ab nächstem Jahr da zu beginnen mit dem Bau einer, ja, 2 Nanometer, also wirklich Cutting Edge Fab. Und das wurde dann, glaube ich, zuerst gesagt, 2 Jahre später. Und jetzt weiß ich gar nicht, ich dachte sogar, man hätte gelesen, sie legen es einfach auf unbestimmte Zeit, auf
Ja,
Eis.
die 10 Milliarden sind ja auch wieder
Ja.
lange in der Diskussion gewesen, ob man sie jetzt für dies oder jenes einsetzen darf. Ja, kurz und knapp, Intel ist nicht mehr so gut bei Kasse und muss jetzt gucken und mal sehen, was die neue Doppelspitze an der Spitze oder ein oder eine neue CEO. Wir wissen, Intel ist auf der Suche. Mal gucken, wie schnell sie fündig werden. Wie schnell da dann eine Entscheidung getroffen wird. Denn ich glaube, der männliche Part der neuen Doppelspitze hatte doch zuletzt in einem Interview irgendwie so einen Halbsatz fallen lassen, wo man jetzt wieder hätte reininterpretieren können, dass die Sache, dass Intel Auftragsfertiger auch für extern werden möchte und die eigenen Werke unbedingt behalten muss, definitiv nicht in Stein gemeißelt ist. Aber gut, auch da wünsche ich mir, dass es weitergeht und Intel weiter am Ball bleibt. Erstens wäre es, glaube ich, mit Blick auf TSMC ganz praktisch und gut, wenn es da einen zweiten Anbieter gäbe, dass dann auch preislich da vielleicht eine Art Konkurrenzkampf irgendwann mal wieder stattfindet. Und ja, wir sehen natürlich auch gleich, Jahrzehnte Intel-Dominanz hat dem CPU-Markt nicht gut getan. Nvidia-Dominanz tut dem GPU-Markt mit Sicherheit nicht gut und AMD-Dominanz tut dem CPU-Markt jetzt mittlerweile aber auch nicht unbedingt gut.
Nee, also Dominanz, Monopole.
Tut nie gut.
Es mag überraschend klingen, aber auch wenn dann die Firma ein Monopol hat, die lange Zeit der Underdog war und die angehimmelt werden durfte, auch das ist dann für den Markt nicht gut. In keinem Fall sind Monopole gut. Es sind immer schlechte Zeichen für, schlechte Vorzeichen für Konsumenten, wenn eine Firma sich da auf den Thron setzt.
Ich scrolle hier gerade noch mal über unsere Podcast-Episoden aus diesem Jahr. Ein Stichwort ist mir da noch ins Auge gesprungen, die PlayStation 5 Pro. Ja.
Die
War jetzt
920-Euro-Konsole.
Die gab es doch jetzt irgendwo mit Laufwerk mal für einen Zehner günstiger, oder?
Nee, ich glaube, es
Aber
gab sie
ja.
mit Laufwerk zum UVP des Laufwerks.
Ach
Das
so.
war der Aufhänger. Also es sei denn,
Ja.
ich habe was verpasst, aber das Laufwerk ist ja mit der Vorstellung, das kostet ja eigentlich 120 oder 130 Euro, 120 glaube ich. Oder 100, ach, ich weiß es nicht, 120 oder 130 so. Und das ist aber ja zur Ankündigung der Konsole, dass es die nur ohne Laufwerk geben wird, ist das im Preis explodiert, ist über 200 Euro geschossen für ablagerverfügbare Produkte. Und dann war halt der große Aufhänger, dass irgendein Händler das kombiniert und tatsächlich das Laufwerk zum UVP weitergibt. Das heißt, man hat eine vollwertige PlayStation 5 Pro für unter 1000 Euro bekommen und das war
Ja, ich würde sagen,
fabulös.
da ist dieses so, Microsoft hat ja nichts gemacht, außer dieses Mini-Refresh mit der neuen
Das
Farbe,
hört sich
mit
nach
zwei.
Microsoft an, ja.
Naja, aber sie hatten ja in der Vergangenheit durchaus Interimsmodelle, die bei der Leistung zugelegt haben. Insofern konnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass Sony da irgendwie so einen Home Run wirft und sie haben
Ja,
ja,
wie gesagt,
aber
ne, das Monopol.
sie
Ne?
müssen
Hätte
es halt auch
Microsoft was
nicht.
gemacht, wäre es auch
Naja.
für Sony besser gelaufen in der Perspektive. Also
Ja.
zumindest, was die Wahrnehmung der Spiele angeht.
Ja, also so ist thematisch die PS5 Pro für mich echt verpufft. Also ich.
Also ich glaube, also ich meine, diese enorme Nachfrage nach diesem Laufwerk ist
Ja,
ja
gut,
irgendwo auch ein
zeigt ja,
Zeichen dafür, dass sich
dass
das
die
Ding,
Konsolen gekauft werden.
dass sich das gut verkauft. Und ich glaube, auch ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht beobachtet, weil ich selber auch einfach daran nicht unbedingt interessiert war, zu dem Preis vor allem nicht. Aber ich glaube, es gab auch keine Rabatte zum Black Friday oder was auch immer. Also dieser Preis, wenn dieser hohe Preis offensichtlich gehalten werden kann, ist das ja auch alles andere als ein Zeichen von zu geringer Nachfrage von Sonys Perspektive. Ich glaube durchaus, dass da genug Leute genug Geld haben, so, um sich sowas kaufen zu wollen und auch zu können.
Ich
Das
zähle jetzt mal
funktioniert schon.
runter von 5 auf 0. Und wenn dir dann nicht noch etwas eingefallen ist, was du jetzt unbedingt noch zu diesem Jahr sagen willst, dann blicken wir mal auf den Januar im kommenden Jahr.
Wann machen
5,
wir das doch?
4. Okay. Du kapitulierst direkt, bevor ich anfange.
Nö, ich
Ja,
glaube, das
Januar,
war's, ne?
CS, zweite Januarwoche, die erste komplette, vollständige. Wir sind vor Ort. Wolfgang wird da sein, Frank wird da sein, Nikolas wird da sein. Und es wird die Hölle. Und die Frage ist, ob irgendjemand noch irgendein Thema platziert bekommt, abseits von Nvidia. Weil sie es geschafft haben, irgendwie, dass der Hype so groß ist, obwohl sie gar nicht viel gemacht haben, dass alle sich fragen, was ist RTX 5000? Denn ja, wir müssen ja auch sagen, die Zugriffe auf alles zu dem Thema sind überdurchschnittlich hoch.
Das ist ja generell immer so wieder so eine wiederkehrende Geschichte, dass es zur CES ganz, ganz, ganz viel Neues gibt, aber sich da eigentlich keiner im Detail für irgendwas interessiert. Also zumindest aus unserer Community. Also
Ja, weil es
wir
halt auch
haben
zu
diesen.
viel ist,
Ja,
oder?
natürlich, das ist
Ja.
es ja, ne? Also die meisten schalten da eh ab, einfach weil schon der Anflut, der Sturm, auch der auf einen zukommt, vor lauter meistens dann doch eher nebensächlichen Meldungen so groß ist, dass man da einfach kapituliert im Vorfeld und sagt, ja, komm, das, was wirklich krass ist, wird schon irgendwie hängen bleiben, das kriege ich irgendwie mit. Aber wenn es dann halt im Vorfeld so einen Aufhänger gibt, und das war ja letztes Jahr auch schon der Fall, mit der Superserie, dann ist das der Aufhängepunkt. Und wenn ich jetzt überlege, was käme denn zur CES noch, was auch nur ansatzweise so interessant ist für unsere enthusiastische PC-Eigenbau-Gamer-Community wie neue Grafikkarten. Also der 9900 X3D ist es bestimmt nicht.
Ja, und der 9950 X3D wird es dieses Jahr auch schwer haben. Da bleibe ich bei dem Fazit, was wir beide schon gezogen haben. Früher haben die Hardcore-Enthusiasten den 16-Kerner X3D gekauft, weil es den anderen noch nicht gab. Aber ja, vielleicht ist der dann der richtige Move. Der wäre, wenn der 9800 X3D noch schlechter verfügbar ist, dann ab Januar und man nur den 9950
Das war quasi die
X3D
Limited
bekommt.
Edition.
Also jetzt, ich meine, ich habe keine Insights und ich will es auch nicht heraufbeschwören, aber wenn der so schlecht verfügbar bleibt, wie es jetzt ist, ja, weil man auch die X3D-Chiplets sammelt, um sie dann auf den größeren. Nobody knows. Ja, also kam jetzt gerade so spontan der Gedanke, aber ansonsten stehen da alle Zeichen auf, es ist weiterhin ein X3D-Chiplet, auch weil jetzt ja die BIOSe auch für die X3D-CPUs inzwischen diesen Turbo-Mode haben, der SMT und ein Chiplet abschaltet. Das ergäbe einfach wenig Sinn, wenn beides X3D-Chiplets wären, weil dann wird man nur noch die Spiele erschlagen, die. Ja, gut, das haben da. Da läuft ja eh alles immer nur auf einem Chiplet, nämlich dem X3D-Chiplet in
Also
Spielen. Ne?
die Intercore-Latenzen, die werden ja trotzdem nicht gut.
Ja, aber die braucht man ja nicht oft. Also wenn er nur ein Chiplet hat, dann sorgt ja die Xbox Game Bar zusammen mit dem AMD-Chipsatztreiber dafür, dass in Spielen, wenn das Spiel als Spiel erkannt wird und nicht Outcast heißt, dann sorgt es ja dafür, dass es nur auf einem Kern läuft.
Ja, also was ich meine, wenn du da jetzt auch noch auf dem anderen den X3D-Cache drauf knallen
Ach so,
würdest, dann
dann
hättest
hättest
du,
du wieder, ja,
also du hättest halt zwei separate große Caches, weil also man müsste sich dann ein ganz anderes Architekturmodell überlegen, um diese beiden Caches irgendwie gut miteinander zu vermischen. Denn die Latenzen
Ja, du musst,
zwischen den
ja.
Kernen sind halt einfach, also und damit auch zwischen diesen beiden Caches, die ja auf den Kernen drauf liegen, sind halt einfach zu hoch.
Ja, also sie kommen mit einem Chiplet, gehe ich fest von
Ich
aus.
gehe
Und
auch
dann
davon.
sehe ich jetzt
Also
nicht, dass man als Enthusiast unbedingt den Großen kaufen muss. Erst recht nicht, wenn man schon den Kleinen gekauft hat.
vielleicht haben wir eine große Überraschung und wir irren uns hier, aber das ginge,
Ja.
wie gesagt, nur mit, ja, entweder einem großen Redesign oder irgendwelchen Innovationen, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, sodass es gut funktioniert.
Gut, dann kommt von AMD ja Strix Halo. Ich denke, das ist jetzt soweit. Da gab es jetzt ja auch Leaks zu so einem ROG-Display. Tablet, Two-in-One, Gaming-PC-Ding, was zuletzt immer einen mobilen Intel-Prozessor und eine kleine mobile GeForce Laptop-GPU hatte. Das kommt dann nächstes Jahr mit dieser Monster-APU mit 16 Zen 5 Kern, offensichtlich alles Zen 5 und nicht Zen 5C und 40 CU RDNA 3.5 iGPU. Das ist 6700 XT Level und sind 8 CUs mehr als auf der 7600 in Klammern XT. Das kann schon was leisten, ist am Ende die Frage, wie sehr wird es dann doch wieder vom Speicher eingebremst und von der TDP, die natürlich nicht so hoch sein wird. Ich glaube, die, was hat die 7.6 XT? Die ist doch irgendwo bei 165, 163 Watt.
7600 XT, 190 Watt.
Ah, sogar. Naja, das wird die APU halt nicht mitmachen. Das kommt aber auf jeden Fall und kann sicherlich eine Reihe neuer spannender Geräte mit sich bringen.
Ich glaube, es waren
Entweder.
190, weil ich hatte mich doch darüber beömmelt, dass das Teil so viel verbraucht wie eine 20, wie eine 4070.
Ja, die braucht viel, das stimmt. Aber die APU wird da nicht hinkommen. Und sie
Ja.
wird aber auch nicht in einen Steam Deck wandern. Es sei denn, sie läuft bei 15 Watt immer noch und extrem effizient. Aber ich glaube, dafür ist sie dann doch zu groß. Aber so ein Gaming-Tablet, ich weiß jetzt nicht, ob man es dann braucht. Auf der anderen Seite war das, was Asus da bisher gemacht hat, dass man alternativ noch über diesen XG Mobile Station Docking-Kram eine externe größere DGPU Mobile anklemmen konnte. Das hat sich ja auch nie wirklich etabliert. Das kommt. Und dann kommt, wie heißt es? Krakan, Kraken Point? Das interessiert ja aber dann, glaube ich, wirklich nur die wenigsten. Also was Abgespecktes von Strix Point für günstigere Notebooks.
Ja, AMD
Ja.
Notebooks ist ja sowieso immer so ein rotes Tuch.
Und es kommen aber Grafikkarten von AMD. Ich glaube, da kann man jetzt mittlerweile auch von ausgehen. Und zwar, wenn man den eigenen Einträgen auf AMD MRC, nee, RCM, dieser Entwicklerumgebung, Glauben schenken mag, dann kommt eine 8800 irgendwas und eine 8600 irgendwas. Und ja, wenn ich hier auch wieder auf die Zugriffe auf Tests mit dann nicht ganz so teurer Hardware gucke, dann könnte das schon was sein, was funktioniert,
Ja,
wenn es denn funktioniert. Das bleibt
also
abzuwarten.
genau, also ich meine, die Gerüchte sind ja im Endeffekt, man möchte vor allem halt eben in einem mittleren Preissegment, ohne die Preise erhöhen zu müssen und ohne da ins High-End, in den High-End-Bereich reingehen, die man quasi ja ein Stück weit an Nvidia überlässt, möchte man aber in diesem sehr nutzerstarken Segment Grafikkarten anbieten, die vor allem bei der Raytracing-Leistung und eventuell den KI-Funktionen, glaube ich, hieße es. Also ich hoffe, dass sie damit halt ein FSR4 meinen, das besser funktioniert, was die Qualität angeht. Und wenn AMD diese beiden Punkte adressiert, also mehr Raytracing, besseres Upsampling und das in einem Preisniveau, wo einfach die meisten Käufer sitzen, wo auch wirklich gewartet wird, dass da was passiert, weil man auch wieder absehen kann, dass Nvidia da möglichst wenig passieren lässt.
Ja, eher Richtung 1.000 € Schnitt
Dann
und
kann
höher.
das eigentlich, also wenn AMD das hinbekommt, dann wird das, glaube ich, auch ein Erfolg werden. Man hat es natürlich schwierig jetzt, weil man einfach den Leumund vielleicht nicht mehr hat.
Ja, man ist schon ganz schön raus, ne? Also, das ist die. Neulich waren doch Zahlen. Ja, das sind doch immer Schätzungen, aber die haben ja
Von
schon
John
ihre
Paddy
Quellen,
meinst
ja,
du?
im
Ja.
Verkauf und so weiter, dass Nvidia noch nie so einen hohen Desktop-Grafikkartenanteil hatte. Das
Ja,
ist
also
schon.
ich meine, wir haben ja eben über unseren Desktop-Grafikkarten-Testparcours gesprochen und die Entwicklung, die wir da hatten und das.
Ja, da hat sich jetzt inzwischen auch die Spieleindustrie. Also das heißt ja auch gar nicht, dass die Radeon ein bisschen zurückhinken, weil die Treiber nicht so gut gereift sind wie bei GeForce. Die Alternative wäre, dass wirklich stärker auf die überwiegend oder die inzwischen allmächtige GeForce Verbreitungsplattform Ausdehnung entwickelt wird.
Ja,
Und
das
ja.
ist nicht rosig.
Aber ja, also Radeon könnte was kommen, was
Und dann
viele
sind wir wieder
interessiert und
bei den Monopolen,
da
das
sind wir
Nvidia in
bei
dem Moment dann hat.
Nvidia und ich habe ja hier die technischen Eckdaten vor mir. Ich glaube, es besteht kein Zweifel mehr dran, dass kommen wird die RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 und aber auch die RTX 5070 Ti, die hier ein bisschen später aufgetaucht ist, wo es jetzt noch heißt, die kommt aber nicht direkt am Anfang, die wird aber trotzdem präsentiert. Möglicherweise, weil es die 16-Gigabyte-Variante diesmal direkt der 5070 ist und es kommt ja möglicherweise dann ein bisschen später die 5060 Ti, dieses Mal direkt mit 16 GB. Und dann wäre es vielleicht wirklich ungünstig, die 5070 12 GB ohne eine noch darüber gestellte Ti mit 16 GB.
Also es ist halt auch wieder, was den VRAM angeht. Also ich glaube, Nvidia hatte halt auch seit Ampere keine Generation, nee, seit Turing keine Generation. Also Turing war ja schon beim VRAM nicht mehr so, dass man sagen konnte, das war gut. Aber das war doch irgendwie so eine Hierarchie, die man nachvollziehen konnte. Und seit Ampere ist es halt eigentlich ein Clusterfuck. Und das setzt sich dieses Jahr jetzt wieder, nächstes Jahr dann wieder fort.
Ja, und vor allem übertrieben noch, weil die
Ja.
Gerüchte, und heute gab es ja dann auch Acer, Marketing, PR, weiß der Geier was Unterlagen, die eigentlich noch nirgendwo hätten auftauchen sollen. Die haben ja auch wieder die 5090 mit 32 GB genannt. Ja, also wir wandern mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit bei der 90er von 24, die man in Spielen aktuell wirklich nicht braucht. Also
Nee,
da gebe
kein
ich ja
einziger
Nvidia
Fall. Es gibt kein
völlig
einziges
recht.
Spiel, das auch nur ansatzweise von diesem Grafikspeicher limitiert
Dann
wäre.
geht man
Es
auf
gibt.
32. Den
Ja.
Satz musste ich noch beenden. Und bei der 80er bleibt man bei 16. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Ja. Das ist ja
Ja.
auch okay in den meisten. Also ja, 20 wäre, glaube ich, mittlerweile dann auch, um in allen Spielen wieder alles aufdrehen zu können. Und wir haben es jetzt ja auch gerade
Nee, ich würde
gesehen.
nicht sagen, dass es okay ist.
Ja, Indiana Jones
Also,
Path
ich meine,
Tracing
es ist
ist es
jetzt
eben nicht okay. Ja.
nur weil Nvidia jetzt in der letzten Generation erstmals bei 16 war, das war ja quasi das Nötigste, was sie machen mussten. Die wären ja vorher schon angebracht gewesen, diese 16 GB. Und ja, wir haben
Unterhalb
jetzt
der
die
90er,
nächsten
ja.
2 Jahre wahrscheinlich keinen großen Anstieg, weil weiterhin die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro halt die Lead-Plattform für viele Spiele sein werden. Es steht noch keine neuen Konsolengenerationen ins Haus. Dementsprechend dürfen diese Anforderungen jetzt nicht massiv steigen über die gesamte Produktpalette der Spiele hinweg. Aber ich meine, diese 5080, die wird ja, ich gehe da jetzt davon aus, es ist, denke ich, relativ safe, dass die schneller sein wird als die 4080. Vielleicht wird sie sogar, also ich glaube auch nicht, dass sie nur 20% schneller sein wird, weil das wäre, glaube ich, der kleinste Sprung, den der 80 jemals gemacht hat. Ich glaube, wir brauchen schon so 30-35%, damit es irgendwie so das Minimum dessen ist, was man erwartet bei einer neuen Generation. Es wäre sonst, glaube ich, wirklich ein Präzedenzfall für den kleinsten Leistungssprung von Generation zu Generation. Das heißt, wir werden mit der 80, der 5080 auf einem Niveau sein von der GPU-Leistung, das der 4090 entspricht. Und eine 4090 mit 16 GB, also das
Es ist
hätte ja
aber halt
vor 2 Jahren
keine,
wahrscheinlich
ja.
auch niemand so gewollt, oder?
Ja.
Und wenn man sich dann halt anschaut, zu welchem Preispunkt dieses Modell auf den Markt gegeben wird und dass es sehr wahrscheinlich bis 2027 dauern wird, bis wir die nächste GeForce-Generation haben, weil die ja nicht im exakt 2-Jahres-Rhythmus kommt, sondern auch im 2,5-Jahres-Rhythmus inzwischen, ja, vielleicht nicht 2,5, aber schon so 2 Jahre und ein paar Monate, ist damit wahrscheinlich dann ja sogar erst so Frühjahr, Sommer, vielleicht liege ich auch falsch, aber es dauert auf jeden Fall. Und da dann weiterhin nur ein 16 GB-Produkt anzubieten, also das muss sich spätestens zur Supergeneration ändern. Und dann ist es halt wieder die Geschichte wie mit der 4070 Ti Super, wo man halt ein Jahr lang die Käufer in der Preisklasse halt an der Nase herumführt und erst danach das vernünftig konfigurierte Produkt bringt. Und wie sie jetzt sinnvoll von 16 auf 20 GB kommen mit einem 256-Bit-Interface. Das weiß ich auch nicht. Also müssten sie da irgendwie eine Ti reinschieben. Es ist ja sowieso so absurd, dass also du darfst die 80 ja quasi nicht 80 nennen, die nächste Generation, wenn du dir anschaust, wie groß der Abstand zu 90
Ja,
ist.
Faktor
Da
zwei, ne?
bleiben noch ganz viele Fragen, wie sie das sinnvoll positionieren wollen oder ob es vielleicht wirklich so ist, dass ja nicht nur wie bei der 90 zur 80 diese Generation 70% mehr Shader in 30% mehr Leistung, sondern dass es diesmal sogar noch schlimmer ist und 100% Shader nur in 40% mehr Leistung übergehen. Aber selbst wenn man 40% Abstand hat, ist das absurd. Also langer Monolog, kurzer Sinn. Also ich kann mir keinen Reim auf dieses Portfolio machen, außer man will die Kunden
Zum
gängeln und veräppeln.
90er. Ja, am Ende hängt alles am Preis, aber gut. Ich bin auch extrem gespannt.
Erwartest du, dass wir in den verschiedenen Produktklassen niedrigere Preise sehen,
Nein.
als wir das aktuell
Nein.
haben
Ich
mit
erwarte, dass das
Metal
so
Office?
kommt. Eine positive Überraschung wäre, wenn es eine Art Technologie gibt, die nachweislich dafür sorgt, dass das jetzt kritisierte Speichervolumen bei allen Karten unter der 5090 plötzlich überhaupt kein Thema mehr ist.
Das
Es gab ja die
schafft.
Gerüchte zu irgendeinem AI-Texture Compression, weiß der Geier was.
Man schafft
Wir
also selber
müssen.
ein Problem, sucht sich dann irgendeine willkürliche Lösung dafür aus, ohne das
Naja,
Problem
wenn
eigentlich
es dann eine.
anzugehen, und lässt sich dafür feiern, oder was?
Ja, gut, aber wenn ich in der Lage bin, mit weniger V-Raum auszukommen, das hat ja
Ja.
S3, da bist du noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gerannt, mal gemacht vor über 20 Jahren, weil ich in der Lage bin, Texturen halt extrem platzsparend und ohne Performance-Einbußen dadurch in Kauf nehmen zu müssen, auch wenn ich die Texturen tausende Male pro Sekunde aus dem
Nee,
Speicher laden muss.
ist definitiv, also wäre schön, wenn es das gäbe. Würde ich
Aber
mich
es
auch
muss ja erstmal
freuen, aber
kommen und. Für mich ein anderes großes Fragezeichen ist natürlich generell, wenn du auch sagst, wie wollen sie das erzählen? Sie werden wieder irgendwas haben, was on top kommt, softwareseitig.
naja, und
Ja,
dann hast du die
und
4080 meinetwegen mit 16, was halt meiner Meinung nach zu wenig ist. Da hätten sie irgendwie ein Upgrade geben müssen. Dass es die 70 dann in ihrer Variante mit 16 jetzt gibt, ist auch mindestens Zeit, weil alles andere halt in der Preisklasse auch. Also man hat es ja gesehen mit der 4070 Ti Super, dass die 70 ohne Ti dann bei 12 bleibt,
ja, und da
ist
hat sich, also
eigentlich zu
das kann man ja auch noch
wenig.
mal erwähnen. Wolfgang hatte sich letzte Woche ja noch mal Indiana Jones und der große Kreis mit Path Tracing angesehen und da gibt es ja offiziell die Ansage vom Entwickler, dass das erst ab 12 GB VRAM läuft und deswegen wird es ja, also es wird ja im Spiel nur angeboten, die Option, wenn ich eine GeForce RTX mit mindestens 12 GB Speicher habe.
Ja.
Und dann darf und muss man, finde ich, davon ausgehen, dass wenn ich bisher, also über das erste Wochenende, wenn ich Premium-Käufer gewesen bin und Indiana Jones schon spielen konnte ab Freitag, da gab es ja auch noch kein Path Tracing, warum auch immer. Vielleicht damit nicht alle nur Path Tracing benchen und es dann ja auch nur auf den paar Karten überhaupt gebencht werden kann. Gab es ja das Update dann erst mit dem Standard-Marktstart am Montag. Also ich habe dann über das Wochenende gespielt, habe so meinen Sweet Spot gefunden, sage ich spiele mit den und den FPS und ach, jetzt mache ich Path Tracing an und okay, ich weiß, da werde ich auch auf einer GeForce RTX 4000 40% FPS verlieren. Aber dann lande ich halt bei da und so. Und wer das auf einer 4070 Super gemacht hat, mit 12 GB VRAM oder der alten Ti mit 12 GB VRAM, der hat teilweise es nicht mal mehr ins Spiel geschafft, weil
Das
es
ist auf
eben.
einer 4080, also ich spreche ja da aus Erfahrung, auf einer 4080 war das nicht anders. Also es gibt ja die Texturpool-Optionen, die schlecht kommuniziert werden im Spiel, mit dem
Ja,
Namen Hoch,
Hyper.
Ultra, Giga, Hyper oder was. Und Hyper funktioniert auf einer 4080, auch in UHD, auch mit DLSS, auch noch mit Frame Generation. Das klappt, wobei Frame Generation in dem Spiel furchtbar umgesetzt ist. Ich krieg da Kopfschmerzen voll, weil die Latenz zu hoch ist. Das ist quasi unbenutzbar. Und wenn man aber Raytracing, also Full Raytracing, nicht das
Ja.
Software Raytracing, sondern das Full Raytracing anschaltet, also es gibt ja drei Slider dafür, also drei verschiedene Effekte, aber auch schon einer davon reicht aus, um das Ganze komplett zum Kippen zu bringen. Dann reichen 16 GB VRAM nicht mehr aus. Und wenn man das einfach so einschaltet, hat man 1 bis 2 bis 3% FPS. Also da ist die 4080
Genau.
komplett am Ende.
Also eben nicht nur 40% weniger. Und liegt es jetzt an Nvidia? Klar, mehr Gramm oder mehr Grafikspeicher wäre die Lösung auf allen Grafikkarten. Es ist in dem Fall einfach nur super unglücklich, dass man dann auch zusammen mit dem Publisher oder dem Entwickler irgendwelche Vorgaben auch noch hardcoded ins Optionsmenü und dann die Karten trotzdem noch zum Crashen bringt, weil es halt nicht
Ja, vor allem so
funktioniert.
intransparent, ne? Also man
Ja,
könnte
ja.
ja sagen, hey, so ein einfacher VRAM-Slider, wie das ja so viel,
Ja,
VRAM-Anzeige,
ja.
Belegungsanzeige, wie das ja
Kannst nicht
viele
speichern, weil der
Optionsmenüs haben,
ist
ne? Und
dickrot.
oder wenn man halt diese Hoch-Ultra-Giga-Hyper-Presets einfach benennen würde in 10, 12, 14, 16
Aber
Gigabyte.
wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ich fange uns
Ja.
mal wieder ein. Also GeForce RTX 5000 zu CES wird das große Ding. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es eben nicht nur im Desktop kommt, was ja per se schon ein Novum ist, dass Nvidia eine komplett neue Desktop-Grafikkarten-Architektur-Generation zu CES ankündigt, sondern es wird parallel auch im Notebook kommen. Ich krieg jetzt schon keine Luft mehr, wenn ich daran denke. Und ob Nvidia dann gleich noch ausblicken wird, dass sie dieses Jahr auch irgendwie eigene CPUs, APUs auf ARM-Basis, ich glaube, das sparen sie sich dann noch aus, dass da
Glaube ich
nächstes Jahr
auch.
was
Also
kommt.
das war ja auch nur ein vages Gerücht bisher und da gab es bisher auch jetzt auch nichts Stichhaltiges mehr. Also
Das
ich
ist dann
glaube,
wahrscheinlich GTC, die Hausmesse zum
ja.
Frühjahr, da werden sie das, denke ich mal, dann
Genauso wie
vorstellen.
die 5060 und die 5060 Ti, die wir ja auch schon immer mal wieder hören in der Gerüchteküche,
Ja,
die
ich
ja,
glaube nicht, dass die Thema werden. Ja.
genau, da glaube ich auch nicht, dass die zur CES kommen. Wobei die
Was?
Gerüchteküche da ja dann, da muss man auch jetzt wieder sagen, 5060 Ti, die soll wohl Standard auf 16 hochgehen. Weswegen du ja eben schon meinst, sie können nicht nur die 5070 rausgeben mit 12 und dann danach die 16er, die 16 GB, die so dringend benötigt werden, auch schon in WQHW, mit Blick auf die kommenden Unreal Engine 5 Spiele, die dann in eine Klasse drunter geben. Aber ganz prekär ist es natürlich bei der 5060, die mit 8 GB kommen sollen und damit eigentlich schon vor 2 Jahren End of Life gewesen ist.
Intel müssen wir hier auch noch einschmeißen. Da kommt natürlich auch ultra viel, Core ultra viel. Da kommen alle Non-K Core Ultra CPUs auf günstigeren Plattformen mit, oh Gott, B850 und 840 sind ja die günstigeren. Die kommen ja bei AMD, ARM5 Chipsätze, aka Rebrands, aka neue Mainboards. B6, nee, 860 ist es ja für den Sockel LGA 1851 von Intel. Aber so schwer wie der Stand aktuell bei Core Ultra ist, vielleicht sind da interessante Angebote dabei, gerade was die Effizienz betrifft, bei niedrigeren TDP-Stufen. Ich weiß jetzt schon, dass das Interesse an Artikeln dazu extrem niedrig sein wird. Und dann kommen 13 Milliarden neue Notebooks. Da hatte ich ja neulich schon getitelt, das sind hier Arrow Lake HX, ne, die CPUs für die Notebooks mit RTX 5000 und wurde dafür gescholten ohne Ende, aber die werden wir dann ja alle sehen. Die allen neuen Gaming-Notebooks mit Arrow Lake S, also Arrow Lake S im Notebook ist ja dann HX mit den kleineren Arrow Lake H-Prozessoren und den neuen GeForce-Karten. Ich glaube nicht, dass da was von AMD parallel kommt und ein Fragezeichen steht bei mir noch dahin hinter der Frage, oder ja, ich frage mich noch, wie viele Gaming-Notebooks mit RTX 5000 Laptop-GPU nächstes Jahr auf Ryzen AI 300
Oje.
setzen werden. Ob da mal wieder was passieren wird, denn in der Vergangenheit hatte ja AMD auch wieder einen schweren Stand, oder einen schwereren Stand, was so die Stellung im Notebook als CPU neben einer großen Nvidia-DGPU betroffen hat. Und sonst von Intel die großen Arc, ich glaube es nicht, das wäre zu nah an den kleinen, dann hätten sie die auch irgendwie
Die
jetzt noch direkt.
B570, die muss ja erstmal noch auf den Markt kommen und das passiert ja auch
Ja.
erst nach der CES. Es wäre seltsam, der dann komplett schon wieder den, also da dann davor nochmal die Ankündigung einer anderen zu bringen. Und es ist ja ohnehin die Frage, ob die jemals kommen werden.
Ja.
Schwierig.
Ja, ich glaube, bei Intel haben wir jetzt irgendwas vergessen und tun der Firma dadurch fürchterlich Unrecht, aber das ist das, was mir jetzt einfällt. Dann haben wir gerade passend dazu auch noch eine News, dass es jetzt ja einen Teaser von Samsung gibt für Galaxy S25. Aber das ist hier ach, das kommt dann wohl dann erst nach der
Willst du das Handyfass jetzt
CES.
noch aufmachen?
Nein, mache ich nicht. Wir machen es fast CES zu. Wolfgang ist ab sofort im wohlverdienten Weihnachtsurlaub, bevor er dann ins Flugzeug steigt und sich auf den Weg ins Moloch Vegas macht. Und danach
Mein Beileid.
braucht er Beileid nach der Messe. Also das wird.
Der Bennig-Marathon. Ein Monat glüht der PCI-Slot.
Wird ein ganz, ganz heißes Ding.
Ich hätte ja
Fabian,
auch.
ich wollte eigentlich. Ja, bitte, bitte, noch
Nee,
was.
es gibt ja. Nee, nichts Neues mehr. Es gibt ja bei Mainboards, da werben die Hersteller doch immer wieder damit, dass ihr PCI-Express-Slot aus Stahl ist und so viele Grafikkarten aushält. Ich dachte ja immer, dass es Humbug, kein PCI-Express-Slot hält 100-mal Grafikkarten wechseln aus. Aber wenn ich daran denke, was Wolfgang da im Büro veranstaltet, von welchem
Ja,
Hersteller ist das Board?
ich glaube, es ist in der Regel Asus, aber ich,
Oh.
ja, also nein, keine Kaufempfehlung, nur deswegen, weil wir hier ein Asus, ja, aber das ist eine gute Überleitung, Fabian, vielen Dank dafür. Ich habe letztes Wochenende euch, liebe Zuhörer, gefragt, basteln am DIY-PC Fluch oder Segen? Und Aufhänger war Fabians Sonntagsfrage vom Wochenende davor, wo rauskam, dass 95% unter euch einen selbst zusammengebauten Desktop-PC ihr eigen nennen. Und da habe ich am Anfang dann nochmal gefragt, ja, warum denn überhaupt? Ja, also was spricht denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht für den Do-it-yourself-PC? Und das war Multiple Choice. 94% haben gesagt, naja, dass ich jede Komponente selbst auswählen kann. Gefolgt von 74,4%, die gesagt haben, wenn ich mir dann eine neue Komponente ausgewählt habe, dann kann ich die auch noch mit alten zusammen einsetzen. Also ich bin nicht gezwungen, irgendwie immer die ganze Bude neu zu kaufen. Und letztendlich ergehen daraus dann natürlich auch, haben 71% gesagt, Kostenvorteile gegenüber dem Komplett-PC-Kauf. Ich muss halt nicht, wenn ich sage, mein PC ist mir zu lahm, ganz neuen kaufen, sondern kann nur eine Komponente tauschen und ich krieg's natürlich auch einzeln. Oder selbst wenn ich die Einzelteile alle kaufe, in Summe günstiger, als wenn ich es von einer Stunde, von der Stange kaufe und die Stundenarbeitsaufwand nicht mit einberechne. 62% haben noch gesagt, ich finde es gut zu wissen, wie sich der PC zusammensetzt und funktioniert. Und 58% haben gesagt, ich habe einfach ein gutes Gefühl, etwas Eigenes kreiert zu haben. Das fand ich durchaus schon interessant. Da hätte ich gedacht, das sagen 99%. Aber es ist dann eben doch auch eine ganze Menge Aufwand dahinter. Der scheint da an, ja, der scheint da schon mit reinzuspielen,
Also
gehe
das
ich mal
Basteln
von
als
aus.
Hobby, das haben ja auch nur 43% gesagt. Also dass sie da
Ja.
wirklich Spaß dran haben.
Ja, und 44% haben nur Spaß daran, sich zu überlegen, wo es demnächst hingeht. Also dieses, die, ja, war, das fand ich dann, das fand ich schon spannend, dass so die, es gibt rationale Gründe, die dafür sprechen und die sind auch ganz stark ausgeprägt und so eher diese Soft-Faktoren, da merkt man dann doch das, was dann danach kommt, nämlich meine Frage, was nervt dich im Umgang mit deinem DIY-PC, dass das dann schon schwer wiegt? Fabian, was nervt denn unsere
Also die meisten
Community?
nervt tatsächlich das Verlegen von
Habe ich auch
Kabeln.
angetickt.
Echt?
Das geht mir so auf den Senkel.
Also mich stört das überhaupt nicht so schlimm. Ich finde
Ja,
das sogar eigentlich ganz
du bist ja auch
meditativ, die schön
komisch.
verlegen zu dürfen.
Aber wir müssen auch
Aber
fair sein. 51% stört es auch nicht.
ja,
Insofern bist
das
du
stimmt
sogar
wohl
in der
auch, ne?
Mehrheit.
Aber
Ja.
jetzt, wo ich das gesehen habe, dass das so viele Leute so massiv stört und dass das vielleicht so das größte Hindernis ist, verstehe ich, warum so viele Hersteller diese Zero-Kabel-Sachen
Ja, die ja immer
starten.
noch Kabel haben, aber man muss sich dann
Ja.
wirklich keine Gedanken mehr machen. Hauptsache ist genug Platz hinterm Mainboard-Tray.
Ja, also das, die
Das.
habe ich nämlich vorher nicht verstanden, warum das erstrebenswert ist oder warum das sinnvoll sein soll, dafür mehr Geld zu bezahlen. Aber jetzt, okay, vielleicht deswegen. Ansonsten die Suche nach Fehlerursachen.
Ja.
Ja, wenn man baut den neuen PC zusammen, ist stolz auf das, was man geleistet hat, drückt den Startknopf und es
Oder
passiert
du hast ja
nichts.
gesehen, viele sind ja noch nicht mal stolz auf das in dem Moment,
Ja,
was
das
sie
stimmt wohl.
geleistet haben. Und dann funktioniert die Mistkiste immer noch nicht. Ja, oder auch noch nicht. Ja, 42% haben gesagt, also das ist das, was ich hier antippe. Auch wieder Multiple Choice.
Ja, gerade halt, wenn man sich so einen Tag nimmt und dann ist es schon spät abends und man will eigentlich ins Bett oder so, weil man den ganzen Tag daran
Ja,
gebastelt hat
man
oder was
macht
auch
es nur
immer.
noch fertig.
Und dann will man das Ding einmal anmachen und sagen, komm, dann bin ich doch fertig jetzt und dann geht es aber nicht an. Also das kenne ich auch, ja.
Ja, ich auch zu Genüge. Dann, ja, dann gibt es so drei, vier, ne, drei Themen, die sich um die 20% knubbeln. Betriebssystem Neuinstallation, 24%. Da hatte ich vorhin ja schon erwähnt, gerade jetzt noch jemand darauf hingewiesen, dass warum das so viele stören könnte, weil man halt wirklich beim, je nachdem von welcher hat man auf Hardware, ob man auf welche Hardware wechselt, aber mittlerweile ja auch bei Intel-CPUs, ist es eigentlich immer sicher, dann doch leider Gottes mal Windows neu zu installieren. Und alle Treiber und Chipsatztreiber, sonst verschenkt man möglicherweise Leistungen und merkt es ja teilweise auch gar nicht, weil man hat ja nicht den Direktvergleich. Kann man auch wieder sagen, ja, das ist doch alles gut. Gefühlte Leistung ist die einzige Leistung, die zählt. Aber ja, das ist der eine. Dann die Konfiguration im BIOS und ja, die Softwarekonfiguration, Lüftersteuerung, RGB, Ryzen Master, Intel, wie heißt es nochmal? Application Performance Optimization gibt es ja mittlerweile auch.
Also ich würde sagen, diese drei Punkte sind auch meine Nemesis. Also wenn es irgendeine Sache gibt, die mich zuverlässig davor schützt, viel zu viel Geld für irgendeinen Mist auszugeben im PC, im Hardware-Bereich, dann ist es einfach der Betriebssystem, Reinstallations, Software, BIOS-Kram. Ich habe da so keine Lust zu. Das ist auch, glaube ich, der maßgebliche Grund, warum ich bis abends 6 warten werde.
Ja. Dann habe ich noch gefragt, wie wichtig ist dir die Optik? Und da, boah, ganz, also man könnte nicht diverser sein, unsere Community. 21% sagen, ja, es sollte alles passen, aber es gelingt mir nicht. Sicherlich nicht perfekt. So, 20% sagen, es sollte alles passen, aber den Aufwand ist es mir nicht wert und damit lebe ich mit Kompromissen. Da habe ich angetippt. Also ich will eigentlich auch, aber ich sagte mir dann, ach nee, komm, 80-20. Wenn ich 100% Aufwand reinstecke, dann sieht es immer noch nicht viel besser. Oder dann ist es immer noch nicht perfekt. Also mache ich nur 80% Aufwand. Gefolgt von, ja, mein PC soll funktionieren, die Optik spielt gar keine Rolle. Auch 19%
Ich
und
hätte gedacht, dass das deutlich höher ist.
nee, ich
Wobei, wenn man
glaube.
das Gehäuse mit einbezieht, dann kann man da schon sagen, innen drin darf es aussehen wie immer, wie es will, Kraut und Rüben und buntes allerlei, aber solange das Ganze in einem mattschwarzen, schlichten Tower ist, spielt die
Ja,
Optik dann ja
das ist
wieder eine
ja die
Rolle, weil man hat
Antwort
diesen Tower
darüber
dann
mit
so gewählt, ne?
15%. Ne? Das Gehäuse macht die Optik, das Innenleben spielt keine Rolle. Und dann, ja, das war dann noch so eine Gag-Frage am Ende. Wie bewertest du die Optik deines Eigenbau-PCs im Vergleich zum schwarzen Nikolaus-PC 2024? Dem habe ich eine 10 von 10 gegeben. Wurde natürlich durchaus kritisch hinterfragt, weil einigen gefällt die Farbe nicht, anderen das Fenster nicht, anderen so. Und in der Tat besitzen am Ende aber wirklich 21,5% unserer Nutzer einen PC, den sie optisch für besser halten als den Nikolaus-PC. Anders gesagt könnte man aber auch ja, sagen, es gibt über 80%, die einen PC
Ja,
schlechter bewerten. Aber es ist ja eigentlich
es
auch
war
nicht
ja auch
schlecht,
wieder
weil
alles dabei, ne?
ja, es kommt ja eigentlich nur darauf an, dass einem das Resultat gefällt oder mit dem Resultat, das einem nicht gefällt, dass man damit leben kann. So, und jetzt, dann kam ja noch, dass davor, du sträubst dich ja immer davor, so offene Fragen zu stellen, die man im Forum beantworten kann. Und ich hatte davor Respekt. Deswegen, ja, du bist ja hier der Ressortleiter Umfrage. Und ich habe es trotzdem gemacht, habe gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und das trifft auch auf den Selbstbau-PC zu. Was waren bis dato eure größten Fettnäpfchen oder Missgeschicke? Und jetzt habe ich mich unfassbar gefreut, dass inzwischen 500 Kommentare, ja, auch einige davon gehen nur auf den eigenen DIY-PC ein und warum sie das gemacht haben, aber es ist halt einfach voll mit Anekdoten, mit wirklich teilweise extremen Down-Momenten. Und ein paar Sachen wiederholen sich halt auch immer wieder. Ich habe mir nochmal meine Historie hier aufgeschrieben und es ist ja die letzte gemeinsame Podcast-Folge, lieber Fabian. Bevor wir dann über den Jahreswechsel gemeinsam getrennt den Entzug hier zu stark erleben, machen wir heute wirklich eine Runde länger. Was ist mir noch eingefallen, was auch in den Kommentaren auftrat? Zwei Dinge, die hast du, die Zeiten waren weit vor deiner Zeit, lieber Fabian. Also höre und lehne dich zurück und lausche diesen weisen Worten. Ich glaube, ich habe das aber auch
Ich
schon
habe einen
erzählt,
Tee, ich
oder?
mache es mir jetzt ganz gemütlich.
Ich habe
Dann
mal von
fangen wir
einem
an.
Athlon Thunderbird 1400 Megahertz
Was ist das?
zu den Anfangs erst einen Athlon, AMD Athlon Prozessor mit einem Kern,
Ist okay, ja.
mit 1400, ich glaube, das waren noch echte. Da waren es ja noch kein Athlon XP, der hatte dann ja diese vergleichbar gerechneten Taktangaben im Namen. Also ein 1,4 GHz Ein-Kern-Sockel-A-Prozessor von AMD. Damals habe ich Mainboards getestet für CB. Das waren ja die Anfangszeiten. Scrollt runter auf der Podcast-Seite 25 Jahre Computer, bis wir alles begannen. Da erzähle ich von der Zeit, als auch ich einmal klein und jung und naiv war. Und da wollte ich am Abend schon den Rechner auseinandernehmen und hatte schon den Kühler demontiert. Und dann habe ich am Morgen gedacht, ach Mensch, ah, da war doch noch ein Screenshot auf der natürlich Festplatte. Den besorge ich mir mal noch, habe den Rechner angemacht und damals war das so, lieber Fabian, der war in einer Sekunde tot. Es hat die CPU halt einfach nicht überlebt. Intel war da damals schon weiter, die hatten sehr früh im Pentium so Notabschaltung, da ist das nicht passiert und das war auch jahrelang immer so ein Totschlagargument, wenn es darum ging, Intel versus AMD, noch vor der Jahrtausendwende oder um die Jahrtausendwende, aber ja, der war sofort tot, der war dann, der Rest der Wärmeleitpaste war dann ja auch nach den einen, ich meine, der war sofort kaputt, ich brauchte halt 5 Sekunden, ihn mir auszumachen oder so, dann war ja die Wärmeleitpaste schon richtig braun, so heiß ist der Prozessor halt geworden. Dann, und sowas gab es auch in den Rückmeldungen der Community ein oder zweimal, Dann ist mir mal was passiert, da saß ich am PC, das war aber, glaube ich, mein privater, das hat jetzt nichts mit CB-Testerei zu tun, da hat es dann geknallt im Rechner und dann ist der Bildschirm ausgegangen. Das war irgendein Thoroughbred B, also ein Athlon XP mit 2800 oder 2400 Rating. Da ist die Sockelnase abgebrochen. Und du hast, wie heute bei den AMD-Box-Lüftern, hast du ja dieses Retention-Modul. Damals war es einfach noch am Sockel. Und dieses Retention-Modul ist ja wirklich aus einem extrem rigiden Kunststoff. Du musst zwar den Boxlüfter da auch ranprügeln ohne Ende. Und wir wechseln die ja auch tausendmal. Teilweise hier mein SSD-Testsystem hat einfach nur einen Boxlüfter und so weiter. Da passiert aber nichts. Aber damals noch diese schönen beigen Sockel mit ihren Halterungen. Wenn man da öfter mal gewechselt hat, dann hat der gelitten. Ja, und dann ist er im laufenden Betrieb, ist der eine Nase abgebrochen, der Kühler ist auf die Grafikkarte gefallen und eine Sekunde später war halt die CPU durchgebrannt. Jetzt kommt was, Ryzen 9 5950X. Den kennst du schon. Da
Ja.
habe ich zum Glück nichts kaputt gemacht, aber das ist so ein Schockmoment aus meiner jüngsten Vergangenheit, noch bevor das NDA gefallen ist. Wir hatten alle vier CPUs da. Wir waren noch nicht ganz durch mit dem Testen. Ich glaube, der Titel war doch dann Das ist die Krönung, weil das war ja dann Zen 3. Das hat ja letztendlich wirklich alles
Ich
dann.
erinnere mich, ja.
So. Und da habe ich für Fotos in der Redaktion den 5950X nochmal mit Kühler montieren wollen und dann hat das irgendwie gehakt oder so. Und dachte ich, ist denn, hä, ist, oh Gott, habe ich denn die CPU irgendwie da falsch in den Sockel mit ihren Pins gesetzt? Habe den Kühler nochmal hochgenommen. Und dabei habe ich gemerkt, ach nee, der Kühler, der hat gehakt an der Na irgendwie und habe dann direkt wieder den Kühler draufgesetzt. Muss aber in dem Moment, und das ist ja was, was ganz vielen schon tausendmal passiert ist, zumeist ohne Schaden, die ARM4-CPU aus dem Sockel gerissen haben.
Ja.
Denn die war schon mal im Einsatz und dann saugt die sich ja so fest. Und habe dann, warum auch immer, wie ich das geschafft habe, auf jeden Fall ging der Rechner dann nach der Fotosession nicht mehr. Und dann habe ich alles demontiert. Und dann hatte ich an zwei Seiten des Sockels, also ich habe den nicht nur in eine Richtung etwas versetzt, sondern so diagonal leicht versetzt auf den Sockel gesetzt. Und da waren an zwei Seiten drei Reihen Pins und also
Oh.
platt gedrückt. Und ich habe sie alle wieder gerade gebogen bekommen. Und wir haben den Test beendet. Und die CPU war jetzt zuletzt weniger im Einsatz, aber wurde immer wieder
Sie
verwendet,
lebt
war ja.
noch.
Sie lebt noch. Also unglaublich. Aber da dachte ich, oh Gott, jetzt hast du vor dem Test des Jahrhunderts so ungefähr gefühlt. Ja. Dann ist mir mal eine Tempered Glass, also die sind ja, die Glasseitenteile, die stehen ja unter extremer Spannung von
Du kannst mit dem
Gehäusen,
Hammer
ja.
draufhauen, wenn du es mittig erwischst, alles gut, aber wenn du die Kante erwischst, brauchst du auch
Ja, ist
keinen
mir mal
Hammer und
auf
dann
die
gibt's.
Fliesen gefallen und du
Ja.
findest die Scherben ja, also die Splitter findest du ja in jeder erdenklichen Ecke im Raum, weil das explodiert ja quasi auseinander. Habe ich auch ein
Ja.
paar Mal gelesen in der Community. Und dann, Fabian, ich kann sie dir zeigen. Corsair weiß Bescheid. Es ist jetzt nichts, was ich hier erstmals. Hier ist eine Corsair MP700. PCI Express 5.0 schweineteuer SSD mit diesem riesen, die zweite
Ja,
Version,
ja.
mit diesem riesen Luftkanalkühler. Sacke schwer. Und ja, mir ist schon mal eine M.2 SSD runtergefallen und dann fällt die halt runter und liegt auf dem Teppich und ist halt nichts passiert. Aber diese SSD ist so schwer, die ist mir runtergefallen und ist genau auf diese kleinere der beiden Kontaktleisten am
Oh,
M.2
und sie ist
Slot gefallen
abgebrochen.
und die ist instant abgebrochen, weil die SSD so schwer ist. Das ist meine private Historie, so, an die ich mich jetzt spontan erinnern konnte.
Ja,
Du hast nicht viel, hast du mir schon gesagt.
ich habe nicht wirklich was. Also mir sind vielleicht noch so ein paar Sachen eingefallen. Also das Einzige, wo ich wirklich etwas so kaputt gemacht habe, dass es nicht mehr funktioniert, war absolut belanglos. Das war ein RGB-Strip, der mir kaputt gegangen ist. Jetzt könnte man sagen, das Ganze hat davon gewonnen, weil ich weiß ja, dass viele Leute hier überhaupt nicht auf RGB stehen. Ich habe aber
Ich habe im
damals...
Büro in meinem Office-PC habe ich zwei davon laufen.
Ich
Ich
habe
bin
mir
der.
damals, als ich den PC mit, wie alt war ich denn da? Ich glaube 15 oder 16. Das war dann mein erster PC. Da habe ich mir dann so ein paar RGB-Strips da reingedonnert. Und ich habe einen davon falsch rum angeschlossen und der war dann sofort kaputt. Aber
Ja.
glaube ich, habe ich sogar vom Service einen neuen bekommen dann. Also.
Und ich habe mir hier beim über die fast 500 Kommentare fliegen, habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben und da sind welche unter dem Schlagwort häufige Themen einsortiert. Und da ist der RGB-Header. Der ist da wirklich oft genannt worden. Wir haben auch mal selber im Büro ein Mainboard damit kaputt gemacht. Es war und ist ja, glaube ich, immer noch so, dass es da verschiedene Standards gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da nie richtig durchgeblickt habe und das dann auch irgendwann unterlassen habe, ohne nochmal im konkreten Fall ins Handbuch zu gucken, wie man es bei dem Mainboard richtig macht, es auch nicht mehr gemacht habe. Aber du konntest und kannst ja, indem du RGB-Header an den falschen oder falsch rum, weil es gibt die auch eben, die sind ja also kompatibel, aber auch nicht, kannst du ja ganze Mainboards himmeln, war ja der Fachbegriff, der hier am Wochenende ganz viel im Forum aufgetaucht ist. Das gleiche war so USB-Frontheader, die sind ja teilweise auch nur unter extremer Spannung,
Ah,
weil
du,
man sie von
der USB
hinten 3.0.
3.0. Ja, jetzt ist mir nämlich auch noch eingefallen. Da habe ich einmal, als ich den rausgeholt habe, halt die, nicht den Stecker selbst, aber die Fassung von dem Ganzen, wo halt die Nase auch reingeht, damit das Ganze halt fest ist. Das habe ich komplett
Ja, aber das
runtergerissen
ist ja
vom
auch
Mainboard.
ein Schrott vom Herrn, wirklich. Also, ich meine,
Ja.
daran sieht man ja auch immer, wenn Dinge im Alltag bei versierten Anwendern nicht funktionieren, sei es, weil man sie falsch nutzen kann oder sie trotz auch richtig genutzt kaputt gehen, dann ist da halt was im Argen und das ist es da einfach. Dann klar, nochmal Rückblick auf die Anfangszeiten der Athlons, während die Intel-CPUs gefühlt immer schon einen Heatspreader hatten, hatten das ja die Athlons alle nicht. Und da konntest du ja beim Kühler montieren, wenn du den ein bisschen schräg angesetzt und dann Kraft angewendet hast, hast du ja den Die abgebrochen. Das ist, ich weiß nicht, wie
Oh je.
viele Dutzend Mal im Kommentaren angekommen. Dann auch ein ganz häufiges Problem. Oft geht's gut aus, manchmal eben auch nicht, ist, wenn du dein Mainboard in den Rechner baust und nicht darauf achtest, dass diese Abstandshalter oder diese Schraubenösen nur da sitzen, wo das Mainboard auch die entsprechenden Schraubdurchführungen
Wenn
hat.
das vorinstalliert ist und das nicht genau zu einem Loch passt
Ja,
und dann
oder
drückst du das
ja.
rein und dann.
Und wenn man leider Gottes die falschen Kontakte kurz schließt auf der Rückseite, dann ist die Platine hinüber. Und da haben auch einige davon berichtet, dass nicht nur die Platine hinüber war.
Oh je.
Eher ein Anwenderfehler ist aber auch ganz häufig gekommen, mit dem Schraubendreher abgerutscht. Ja, auch da wieder die Kühler damals bei den Sockel-A-CPUs, die waren mit so einer brachialen Gewalt an diesen Sockelnasen fest. Da hat man schon beim ersten Mal eigentlich nicht verstanden, wie die überhaupt hält. Also auch wenn es nicht wirklich rigide aussah, muss es schon extrem stabiler Kunststoff gewesen sein. Und man hat die teilweise nur abbekommen, wenn man dann so das so weggedrückt hat mit dem. Und da haben auch einige geschrieben, dass sie dabei oder bei anderen Schraubenzieheraktionen leider Gottes abgerutscht sind. Ist mir auch schon x-mal passiert. Zum Glück immer nur oder anscheinend noch nie an der verkehrten Stelle oder mit ausreichend Gewalt.
Mir fällt gerade noch was auf,
Oh,
ein,
ja.
also zwei Sachen. Einmal sowieso, und zwar hatte ich bei meinem alten Mainboard, nicht bei dem System hier, sondern bei dem davor, der Slot für die Grafikkarte, der hat ja diesen Haken, der PCI Express-Slot, ne, wo man das auf- und zuklappen kann. Und das habe ich einmal irgendwie hinbekommen, dass sich das verhakt hat. Und da habe ich meine, das war noch, was war das? Das war, glaube ich, die Radeon R9 Fury oder sowas. Und dann habe ich die dann nicht rausbekommen. Und dann habe ich da rumgerüttelt und irgendwann hatte ich halt die Grafikkarte in der Hand und da war dieser Haken, dieser Sicherheitshaken vom Mainboard, der war dann mit an der
Ja.
Grafikkarte. Also, hat trotzdem noch funktioniert. Die Grafikkarte konnte halt nur nicht mehr fixiert werden im Slot. Aber weil das dann noch hinten über die PC, über die Blende ging, war das dann weniger schlimm. Und das hast du eben von der Corsair SSD gesprochen. Ich habe ja auch eine MP600. Und die kam, glaube ich, mit einem vormontierten Kühler auch.
Ja, die gab es auch schon so und so, glaube ich.
Und
Oder
den
immer
musste ich
mit. Ich
abnehmen, weil mein Mainboard da so einen Kühlerblock drüber hat. Also die hat da nicht reingepasst mit ihrem Kühler. Und beim Abnehmen habe ich irgendwie einen Teil des PCBs dieser SSD mit dem Kühler, irgendeiner scharfkantigen Stelle des Kühlers, abgeschabt.
Ja.
Und da dachte ich auch schon so, ja, Gottes Willen, jetzt ist das Teil hier gerade neu angekommen. Jetzt hast du es direkt gehimmelt.
Gehimmelt, ja.
Und weil es ja auch noch dein eigener Fehler war und man jetzt hier offensichtlich sieht, dass hier eine Beschädigung dran ist, war es das dann auch finanziell. Aber es hat funktioniert. Bis heute. Okay. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, was immer ein Running Gag ist, mein X570-Chipsatz, der läuft seit, ja, wie
Immer.
alt ist das Ding inzwischen? 3 Jahre oder so? Der läuft seit 3 Jahren mit 105 Grad im Eichel. weil ich den Lüfter meines Mainboards, weil mich das halt so genervt hat, diesen aktiven kleinen Brüllwürfellüfter da, den habe ich abgeklemmt. Und es läuft.
Noch, ja, lass uns mal hier noch den Podcast bitte mit auf Basis dieser Plattform zu Ende bringen, dann wäre ich sehr dankbar. Was ist noch mir beim Überfliegen jetzt vermehrt aufgefallen? Ja, OC. Passiert selten was, kann aber was passieren. Auch natürlich wieder die Anfangszeiten mit Bleistift-Trick. Da konnte man ja auf den Athlons, lieber Fabian, wieder so eine Geschichte aus der Zeit deiner Ahnen, konnte man ja Kontakte mit einem Graphitbleistift verbinden, wenn man nur dick genug ein paar Mal drüber gestrichen hat. Und dann
Das habe
hatte
ich mal
man eine
gelesen.
andere CPU. Da konnte man aber auch die falschen verbinden. Dann hatte sich das Thema erledigt. Das ging auch mal auf Radeon-Grafikkarten. Generell natürlich beim OC übertrieben, haben einige erzählt, dass es da immer mal wieder zu Problemen gekommen ist. Dann wirklich hätte ich nicht gedacht. Aber ja, dieser Schalter, der verlockt ja auch so, wie viele ihr Netzteil oder sogar ihren PC zerlegt haben, weil sie mal wissen wollten, was passiert, wenn das Netzteil nicht auf 230, sondern 115 Volt steht. Und ja, es war eine fatale Entscheidung, das Falsche zu nehmen. Wahnsinn. Inzwischen können die Netzteile das ja allein verantwortlich
Das
entscheiden.
ist mir
Aber
neu, dass es da jemals einen Schalter gab. Zum Beispiel, das
ja,
wusste ich jetzt
gab
nicht.
es und es
Okay.
ist die falsche Einstellung führt zum sofortigen Tod des Netzteils und oder der gesamten daran hängenden
Ach du
Hardware.
Schande.
Ja, dann eher so ein Daumoment für viele, der aber glimpflich abge von dem sie glimpflich davon gekommen sind, ist ja den Kühler mit noch entweder der Folie, die über der Wärmeleitpaste ist, oder manchmal ist da sogar diese so eine Plastikkappe drüber zu montieren und sich dann wochenlang zu fragen, warum die CPU-Temperaturen so hoch ist. Was ich noch witzig fand, einer hat erzählt, dass er auch als ihm die Grafikkarte mal zu heiß war im Hochsommer, für ihn die beste Lösung war, da einen Kühlakku draufzulegen und ja gut, wahrscheinlich war es im Sommer dann auch noch relativ luftfeucht im Raum. Es hat sich halt rein haufenweise Kondenswasser gebildet und Sache hatte sich, ich glaube, hatte sich erledigt. Das ging dann nicht mehr.
Okay.
Was ich auch immer mal wieder gelesen habe, wo ich mich gefragt habe, passiert das? Ja, passiert natürlich und insbesondere aber auch auf so Hybridboards, die immer mal wieder probiert haben, Nutzern die Entscheidung abzunehmen, ob sie schon auf den nächsten RAM-Standard oder noch den letzten setzen wollen. RAM falsch eingebaut. Die meisten haben davon berichtet, dass es nicht zu einem Defekt geführt hat, aber es gab auch Leute, die davon oder Community-Mitglieder, die erzählt haben, dass danach der RAM kaputt gewesen ist.
Aber RAM
Und
einbauen, das ist auch so, also sonst sagt man ja immer, keine Gewalt anwenden beim PC bauen, aber um diese ollen RAM-Sticks da
ja,
in die Slots
naja.
reinzukommen, also da sage ich mir inzwischen auch selber, komm, drauf, ganzes Körpergewicht reinstemmen und dann sitzt das Teil
Und
irgendwann.
hoffentlich war es richtig drum. Ja, und Deleting, ne? Also Köpfen von CPUs
Oh, das ist
kam auch
gefährlich, da
das
mache ich
ein oder
mich dran.
andere Mal. Das ist einfach entfernlich, gefährlich, dass man dann doch mit zu viel Kraft und nicht jeder benutzt dann vielleicht eine entsprechende relativ kostspielige Vorrichtung dafür. Und dann war jetzt noch ein Running Gag, er hatte einen Mod gefragt, nee, kein Running Gag, ein Mod hatte gefragt, wie oft hat denn jemand davon erzählt, dass er wegen einer statischen Aufladung und dem leisen Knallen in dem Moment, wo er die Hardware angefasst hat und diesem Zucken im Finger, wer hat da Hardware zerlegt? Und ich habe es einmal gelesen auf 500
Echt? Okay.
Kommentaren. Und ja, in der Tat, es ist, das Risiko besteht, keine Frage, aber es ist uns nachweislich in der Redaktion auch noch nie
Wollte gerade
passiert, dass wir
fragen, also
so,
Wolfgang hat
ja,
ja auch
also
nicht immer so ein
toi, toi, toi,
Erdungskabel.
nein. Und jetzt sind wir noch bei Wolfgang, du hast vorhin den PCI Express-Slot angesprochen. Du hast ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die halten Tausende von Grafikkarten wechseln aus in der Regel, toi, toi, toi. Was wir wiederholt immer mal wieder zerlegt haben, ist den PCI Express-Anschluss der Grafikkarte. Was sich aber nie darin geäußert hat, dass die Grafikkarte überhaupt nicht mehr funktioniert, sondern einfach nicht mehr auf den höchsten PCI Express-Standard, den sie eigentlich unterstützt,
Ah, ja,
rauf
doch,
will. Also wir haben
das
aktuell zum
Problem,
Beispiel eine
ja.
4080 Founders Edition, die will partout nicht mehr mit PCI Express 4.0 laufen, sondern nur noch mit 3.0, egal auf welcher Plattform, da muss irgendwas. Man sieht, den Kontakten sieht man nichts an. Also man sagt, ja, okay, der ist ja irgendwie komplett durch oder man sieht nichts. Aber irgendwo scheint der Kontakt nicht mehr hochwertig genug zu sein, um den Standard mitzunehmen.
Das habe ich aber auch schon mal irgendwo mitbekommen bei irgendwem oder so. Was
Aber die
halt auch
hat halt
ein.
auch schon hunderte Wechsel durchgemacht, ne? Also ist jetzt auch nicht nach zweimal passiert. Ich bin total begeistert, was da an Rückmeldung gekommen ist. Es waren auch noch im Detail ganz andere Themen, Probleme in teilweise Jahrzehnten und teilweise aber auch gar nicht mal so vieljährigen Erfahrungen mit dem DIY-PC. Ich freue mich über jeden, der noch an der letzten Sonntagsfrage teilnimmt, beziehungsweise da noch seine Erfahrungen, positiv wie negativ, mit dem Bau und dem Basteln am eigenen Desktop-PC kundtut. Ich werde da alles lesen, weil das war mir einfach nicht nur dieses, aber insbesondere wirklich dieses Mal, weil so viel Text im Forum kam, eine wahre Freude. Und ja, gerade in meinem hohen Alter, Fabian, wenn man sich dann an die Jugend erinnern kann. Ja, wir verabschieden uns damit jetzt für dieses Jahr. Du noch nicht, aber wir beide zusammen. Die letzte Folge CB-Funk.
Stimmt, ja.
Mit Fabian und Jan in diesem Jahr. Wir sprechen uns aber wieder dann Anfang kommendes Jahr zur CS.
Oh,
gehe ich mal von aus. Dem Wahnsinn von der Messe. Da dürfte dann vieles schon durch sein, weil ich glaube, die meisten Ankündigungen kommen ja Montag, Dienstag. Mittwoch ist die Messe dann gefühlt ja schon wieder fast vorbei. Aber es ist nicht die erste Woche, nochmal das zur Erinnerung. Es ist nicht gleich 1., 2., 3., sondern dann die Woche darauf.
Also die erste Kalenderwoche, oder nicht?
Ja, richtig.
Ja.
Bis dahin wünschen wir euch ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest.
Ja, du vor allem. Ich bin ja nochmal dran am 25.
Ja, und ich auch einen guten Rutsch.
Ja, das stimmt. Und, ja.
Aber ich freue mich darauf. Das ist der erste CB-Funk seit Monaten, den ich mir komplett anhören werde. Weil ich habe ihn ja nicht selber eingesprochen. Und das, finde ich, ist eine großartige Premiere über die Feiertage. Und da freue ich mich drauf.
Ja. Frohe Weihnachten kann ich auch schon wünschen. Das hört bestimmt nicht jeder den Podcast dann am 25.
Ja, ich muss ihn ja überhaupt erstmal noch fertig kriegen, Fabian. Aber ja, also,
frohe Weihnachten, gehabt euch wohl. Frohes Fest.
Wir, und damit meine ich die lieben Zuhörer und mich, Jan, wir sprechen uns dann erst im nächsten Jahr, und den Fabian, den hört ihr nochmal zum Weihnachtsfest. Bis dann, bleibt gesund. Ciao.
Ciao.